96. Minute.
Moin moin und herzlich willkommen zur 35. Folge von 96. Minute. Ich sitze hier mit Gianni und Hannes. Mein Name ist Fabian. Moin Jungs.
Moin moin.
Guten Tag.
Wie geht es euch nach dieser wunderschönen Jubiläumswoche?
Tatsächlich geht es mir wieder gut. Ich muss sagen, dass ich mir beim Auswärtsspiel in Darmstadt oder an dem Tag darauf bei unserer ausgeuferten Feier mich irgendwie ein bisschen erkältet habe.
Leicht verkühlt,
aber das war jetzt zum Wochenende wieder besser. Und deswegen bin ich eigentlich relativ fit in das Wochenende gestartet und muss auch sagen, dass es mir mit dem Wochenende gut ging. Ich habe Gianni meinen kleinen Lifehack mitgeteilt, dass wenn Spiele scheiße laufen, mit Abpfiff direkt rausgehen. Dann nagt man nicht mehr ganz so lange an dem Ergebnis. Und das habe ich gemacht und sollte ganz gut funktionieren.
Das müssen wir Henne mal sagen, weil der guckt nach dem Spiel mal Löcher in den Platz. Ich will eigentlich auch immer direkt los, aber der braucht immer noch einen Moment.
Okay.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe das ja das erste Mal so richtig mitgemacht auch. Und das auch richtig mitgenommen, so Jubiläumsfeiern von 96. Und ich fand es auch einfach richtig schön. Also es hat sehr Bock gemacht, das alles so sich anzuschauen und zu sehen, wie viel Engagement da auch am Ende drin steckt, dass man sowas auf die Beine stellt für einen Zweitligisten, der professionelle Strukturen hat. Sind da sehr viele Ehrenamtliche am Start, die wirklich alles reinstecken. Und ich glaube, das war auch für alle Menschen drumherum, die da erstmal nur von profitiert haben, richtig krass, was sie da erlebt haben.
Ja. Ich wollte es hier auch nochmal sagen, weil ich letzte Woche nicht die Möglichkeit hatte. Auch nochmal ein großes Dankeschön an Sebastian Kramer und auch an Hakan vom e.V., die das beide übelst geil auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, ja. Hakan hat da operativ sehr viel mit der Jubiläumsfeier zu tun gehabt. War ein absolut grandioser Sonntag, glaube ich, für alle, die da waren.
Absolut. Und richtig grandios und ein wunderschöner Abschluss war natürlich der Samstagabend, wenn wir zumindest mal auf 20 Uhr gucken und auf 20:30. Ich habe es ja schon bei der UH-Choreo gesagt, mir kommen ja bei sowas irgendwie recht schnell die Tränen und ich bin da irgendwie angefasst von. Ich bin zum Stadion gegangen und meinte zu Henne, ey, glaubst du echt, die ziehen West was hoch? Das haben wir noch nie erlebt. Und dann sagt er zu mir, nee, im Leben nicht. Wie soll das denn gehen? Ja, und dann kommt man ins Stadion, dann hat man unten rund um den Platz schon mal das lange Banner gesehen. Und man sieht dann ja auch, wo so ein paar Sachen von der Decke runterhängen. Und ich war schon vom Aufbau total konsterniert. Ne? Also ich sag mal, für diejenigen, die da so von außen reingekommen sind, muss das ein schon im ersten Moment sehr beeindruckender Moment gewesen sein. Ja. Du hast ja auch gesehen, dass überall diese Fahnen ausgelegt waren. Ne? Und du hast dann auch geahnt, dass an sehr vielen Stellen diese Ponchos irgendwie rumliegen. Und ich war auch sehr gespannt, was wir am Ende für ein schönes Bild mit den Ponchos ergeben. Also insgesamt schockierend gut, muss ich sagen.
Ja.
Also ich könnte von Alte Liebe keine Sekunde mitsingen, weil ich so an mich halten musste. Und der Kollege, der neben mir stand, ich kannte ihn nicht, der hat auch ziemlich oft zu mir rübergeguckt, weil er einfach, glaube ich, gesehen hat, dass ich so angefasst davon war. Und ich habe mir auch vom Fernseher Bilder schicken lassen, einfach damit ich schnell sehe, was da irgendwie abgebildet wird. Und es war ja einfach ein wunderschöner Moment für mich.
Ja, Alte Liebe auch brachial laut wieder, ne?
Wirklich laut, ja.
Ja, muss man sagen, überhaupt, ne? Also das ganze Stadion, finde ich, war sehr laut, ne? Also es waren alle sehr angezündet. Die Ponchos haben offensichtlich die Westtribüne richtig angefeuert, ne? Also vielleicht sollten wir denen da öfter mal was auslegen. Also wenn ich da als Spieler auf den Platz gekommen wäre durch einen Tunnel, da gibt es, glaube ich, nur Gänsehaut und Vorfreude oder pure Angst.
Eins von beiden, ja.
Dazwischen gibt es, glaube ich, nicht viel. Und was man so danach auch von den Jungs gelesen hat, war es ja vor allem, glaube ich, ganz, ganz, ganz große Vorfreude und Begeisterung für das, was man da gesehen hat. Und selbst der Paderborn-Trainer hat ja gesagt, dass er das unglaublich geil fand. Das erlebt man natürlich in Paderborn nicht so schnell.
Ja, ich glaube schon, dass die große Masse darauf Bock hatte. Also ich muss sagen, ich hatte zu Beginn so ein bisschen Bauchschmerzen, ob wirklich auch jeder den Poncho anzieht. Mhm. Weil es gibt ja immer so ein paar Leute, gerade auf der West, die mehr aus Trotz Aktionen von der Fanszene ja, boykottieren oder bepöbeln. Aber nee, es war halt wirklich, gut, bis auf ein paar Einzelne, war halt wirklich komplett das Bild gedeckt. Und an der Stelle auch nochmal extremes Lob an alle, die da organisatorisch dran mitgewirkt haben. Es ist, glaube ich, ein immenser Aufwand an Arbeit, der da hineingesteckt wurde, und natürlich auch ein großer Dank an alle, die die dafür gesorgt haben, dass das Ganze überhaupt auf die Beine gestellt wurde. Ne?
Ja.
Unterm Strich war das die größte Choreo aller Zeiten, die wir gesehen haben, oder?
Ja, die Diskus, genau. Also ich glaube, wir hatten ja zu Europapokalzeiten auch schon mal so riesige Choreos, aber dadurch, dass jetzt auch zweiteilig war, das ganze Stadion eingebunden war.
Fast schon dreiteilig, ne?
Ja, fast schon dreiteilig, kann man auf jeden Fall sagen, dass das die nicht nur die größte war, aber ich glaube auch mit Abstand die aufwendigste. Also ich hatte auch mit ein paar Leuten gesprochen und ja, also die Frage kam ja auch immer wieder, oder was ich sehr schön fand allgemein erstmal, wenn man so die sozialen Medien verfolgt, dass sehr viele Leute nicht nur gesagt haben so, ja, es war geil, sondern ganz viele haben direkt im gleichen Satz gesagt, ey, riesigen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren. Ja. Und ich glaube, die Leute, dadurch, dass dieses Thema, muss man ja auch sagen, Pyro und Choreos immer populärer wird, in deutschen Stadien finden die Leute, oder bekommen die Leute ein anderes Gefühl dafür und auch eine andere Wertschätzung. Mhm. Ich glaube, ganz lange, oder für ganz viele Leute, die wissen ja überhaupt nicht, wer das macht. Ich glaube, so Leute, die hin und wieder mal ins Stadion gehen, die denken, oh, das hat der Verein aber schön gemacht. aber wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, zu wissen, dass da Leute sind, die einen Fulltime-Job haben, die arbeiten mal mindestens 40 Stunden die Woche und nehmen sich mindestens nochmal die gleiche Anzahl an Stunden, bürden die sich auf und kreieren solche Choreos, wo dann am Ende wahrscheinlich keine Ahnung, 500 Stunden Arbeit drinstecken mit allen Beteiligten. Und ja, das muss man immer wieder sagen. Und was man ja auch oft nur im Stadion sieht, weil die Frage auch immer wieder bei Social Media aufkam, wie entsteht sowas? Die Leute,
wer zahlt es?
Wer zahlt das? Ja. Ne? Und wir hatten ja auch hier eingangs immer gesagt, dass wir zu Spenden für dieses Jubiläum aufrufen. Und genau dafür sind solche Spenden am Ende auch da, die euch dann so ein Stadionerlebnis und uns allen so ein Jubiläum ermöglichen. Ja. Das heißt, ist am Ende auch eine Fanszene auf Spenden angewiesen. Und ja, am Ende ist es dann natürlich nicht nur die Arbeitszeit, die da reinfließt, sondern auch die Materialkosten an Farbe und das Netz, was da einmal ums Stadion ging, und der Stoff, auf dem das Ganze gemalt wird, muss man auch sagen, gemalt, weil die Frage auch immer wieder kam. Oder ich hatte es auch in einem anderen Medium gehört, da kam die Frage auf, wie wird das eigentlich gemacht? Mhm. Und ich glaube, im Fernsehen sieht das oft so realistisch aus, dass man denken könnte, das wären irgendwie Fotos, die gedruckt sind. Ja,
großer Plotter.
Ja, genau, ein großer Plotter, aber nein, das sind tatsächlich, sind Stoffe, und da wird detailgetreu drauf vorgezeichnet, gemalt, Dinge angepasst, Farben eruiert, welche man dann nehmen muss, damit das am Ende möglichst realistisch aussieht. Und das ist alles Handarbeit und wird am Ende von Hunderten von Freiwilligen in, ja, wie gesagt, Hunderten von Stunden ehrenamtlicher, unbezahlter Arbeit, am Ende eher noch Kosten, die man selber hat, erarbeitet. Und ich glaube, da kann man seinen Hut nicht oft genug vorziehen. Und da gilt ein Riesendank, wie Gianni eben schon gesagt hat, allen Beteiligten und allen Helferinnen und Helfern.
Ist ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich fand, es war wirklich eine extrem, extrem gute Werbung für die eigene Sache. Zum einen wurde unser Verein in einem Topspiel, das live übertragen wurde, mehr als gut repräsentiert, auch mit dieser Aktion. Ja. Und zum anderen natürlich hat die Szene auch gezeigt, was in ihr steckt. Und die Leute, die halt, ich sag mal, hier und da vielleicht einen Schein in so eine Box gesteckt haben, da war vielleicht der eine vielleicht auch ein bisschen misstrauisch. Okay, landet das jetzt vielleicht im Pyro, oder was machen die Chaoten damit schon wieder? Und daraus ist halt jetzt so eine geile Sache entstanden. Ich sag euch, bei der nächsten Sammelaktion stecken die halt wahrscheinlich nochmal einen Fünfer mehr in die Tonne.
Ja.
Weil die genau wissen, was da alles Geiles draus entstehen kann.
Ja, und was mir auch nochmal sehr wichtig war, weil oft wird darum so ein bisschen drumherum gesprochen und umschifft, und die Leute sagen immer Fans, was man aber ganz klar sagen muss, und so muss man es auch benennen, dass die Ultraszene wahrscheinlich den Großteil ihrer Arbeit reingesteckt hat und dann natürlich auch vielen Fans außerhalb der Ultraszene das Ganze erarbeitet hat. Aber das muss man, glaube ich, auch so ganz klar benennen, dass die Ultras, die ja oft irgendwie für Kontroversen stehen und oft auch irgendwie in Verruf geraten, am Ende aber auch die sind, die uns so ein Jubiläum und so eine Choreografie ermöglichen. Und da darf man nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, das sind aber die Fans und die Ultras machen immer nur Scheiße, sondern das sind am Ende auch genau die, die uns so eine unfassbar geile Choreo ermöglichen.
Ja. Und diese Aktionen sind europaweite Werbung mittlerweile, ne? Ja. Wir sehen das gar nicht mehr europaweit. Ja, also ich erinnere mich da so ein bisschen an diese Choreo, die man versucht hat für Toni Kroos bei Real Madrid zu machen, wo nur so ein Wimpel runterhing. So, ne? Also was da wirklich passieren könnte am Ende des Tages, ja, und es ist offensichtlich fast nur in Deutschland möglich. Ne?
Viele internationale Medien haben darauf auch geschaut. Ne? Man, hat viele Videos gesehen bei Social Media. Auch anderssprachig waren genau diese Bilder präsent.
Ich glaube, da sind wir in Deutschland, ich will, dass wir kommen gleich auch noch zum Spiel, keine Sorge, aber es ist ja schon irgendwie ein Thema, worüber wir echt sprechen müssen und wollen. Ich glaube, dass die deutschen Ligen, zumindest mal die erste, zweite und wahrscheinlich auch viele Vereine in der dritten Liga, dass wir da in Europa mittlerweile sehr weit sind, was das angeht, was die Organisation innerhalb dieser Fankurven angeht. Genau wie du gesagt hast, wenn man, erinnert ihr euch noch an diese Choreo, die Leipzig gemacht hat, wo dann einfach so ein ganz, ja, so ein Button,
Restart,
mit dem Knopf, ne? Und so ein Finger. Und da sieht man doch, wie schön es ist, dass Tradition sich auch in so etwas widerspiegelt. Also, ne, dass auch neu organisierte, selbsternannte Fanstrukturen wie bei Red Bull, bei den Red Bull-Vereinen, das einfach überhaupt nicht hinkriegen.
Ja.
Und dass solche Vereine, die eine lange Tradition haben und auch Fankurven mit Tradition haben, dass die halt den Unterschied machen und sowas dann organisiert bekommen. Da können wir uns, glaube ich, in Deutschland schon sehr weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, nicht grundlos gucken viele neidisch auf uns, ne? Mhm.
Absolut. Und interessant war auch, RTL hat früher aus der Werbung zurückgeschaltet, damit sie das alles noch mitbekommen.
Echt?
Also ich glaube, das passiert bei dem Sender auch nicht so oft, dass da auf Werbeeinnahmen verzichtet wird. Die haben etwas früher drauf geschaltet als sonst.
Geil. Nice.
Damit sie die ganzen Szenen noch übertragen können.
Muss man auch sagen, die haben ich habe da bei denen auf Social Media, die haben absolut geile Szenen da rausgeschnitten, muss man einfach mal so sagen. Ob
Bevor wir es abschließen, ich war ein bisschen enttäuscht von 96 direkt. Also so rein auf Social Media geblickt, haben die, glaube ich, viel, viel weniger gepostet zu dieser Choreo als beispielsweise RTL.
Ja.
Fand ich schon irgendwo ein Armutszeugnis, weil das wirklich etwas ist, womit du auch so ein bisschen flexen kannst. Ne? Ey, guck mal, was wir für geile Fans haben. Da würde ich sowas von rumspammen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Fotos.
Mhm.
Gut, wir können uns ja denken, warum.
Ja, stimmt.
Da gab es ja vielleicht ein Bild, was... Gucken wir später nochmal drauf. Ne? Lass uns das Thema abschließen.
Ja. Aber genau, das will ich sagen. Vielleicht war es auch einfach ein bisschen Demut von wegen, ja, wir haben zu diesem Jubiläum vielleicht nicht ganz so viel dazu beigetragen wie der e.V. und die Fanszene, deswegen...
Ich glaube, Demut herrscht nicht in der Tat.
Glaube ich auch nicht.
Nee, Demut gibt es nicht
da oben. Nee, das ist völlig richtig. Ja. Nehm ich zurück.
Also was auch schön war, es waren noch ein paar Ehemalige am Start. Bakalotz hat aus dem Stadion gepostet zum Beispiel, wollte offensichtlich dabei sein. Und Lars Stindl hat auch retweetet.
Und Jörg habe ich oben gesehen in der Loge. Der stand oben in der Loge mit einem sehr braun gebrannten Herren.
Er stand da mit Carsten Lindemann, dem Generalsekretär der CDU, und Kuban, dem ehemaligen Jungvorsitzenden der Jungunion, und hat sich da Tipps abgeholt für eine mögliche Regierungsarbeit in Springe.
Ach.
Kommen wir zur Realität vom Samstag. Es gab ja auch noch ein Spiel, was so erstmal natürlich ein Nebenschauplatz war, aber am Ende des Tages waren wir natürlich alle dafür da und es geht ja auch um viel. Und erstmal muss ich uns loben, in der vergangenen Folge haben wir genau die Aufstellung vorausgesagt, die am Ende auf dem Platz stand. Wir sind natürlich wieder mit Nahuel Neul im Tor gestartet und dann war natürlich die große Frage, zieht es Leopold wieder in die Innenverteidigung oder nicht? Die Aufstellung sprach erstmal nicht dafür. Ocon, Gita und Allgeier sollten es am Ende sein, die Dreierkette gestellt haben, mit Gita in der Mitte. Los ging es mit Aseko auf rechts und Neubauer auf links. Über das Spiel hinweg hat sich Aseko ziemlich stark über den Platz bewegt und ziemlich viele unterschiedliche Positionen bekleidet, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Im Mittelfeld Thordarson neben Leopold und vorne Kellmann, Jokota und Taibi, die Außen immer wieder schön gewechselt haben zwischendurch. Was habt ihr gedacht im ersten Moment?
Ich war extrem angetan.
Ja?
Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir mit drei gelernten Verteidigern starten. Ich hatte wirklich Panik, dass Leopold auf der Innenverteidigerposition startet und war dann doch froh, als ich den Namen Gita gelesen habe. Für mich war das einzige Fragezeichen, okay, wer spielt im Zentrum, wer spielt links? Dass Allgeier rechts startet, war klar. Und nachdem das Spiel begann, hat man dann gemerkt, okay, Gita übernimmt das Zentrum und Ocon bekleidet links.
Genau. Ich habe mich auch gefreut, Leopold und Thordarson im Mittelfeld, habe ich letztes Mal schon gesagt, ist für mich irgendwie eine Top-Lösung, wenn die da so nebeneinander stehen. Das gefällt mir eigentlich richtig gut und dann kommt meines Erachtens auch deutlich weniger als in den Spielen, als sie das noch nicht gemacht haben, auch aus der Zentrale. bei uns in den Strafraum rein. Deswegen, also ich war auch angetan von der Aufstellung. Ich war gespannt, was mit Yokota und Taibi tatsächlich passiert, weil die ja eigentlich so nominell auf einer Position hätten spielen können, da rechts außen. Und ja, also die Vorfreude war auf jeden Fall groß, die Anspannung aber auch. Ich meine, Paderborn startet jetzt erst in diese Spieltagsserie, die wir hatten gegen die ganz starken Gegner. Und da war ich schon gespannt, ob die das direkt schaffen, da on point da zu sein, und habe sie noch zugetraut. Wir kennen alle das Ergebnis. Also am Ende des Tages, muss man sagen, war dieses Spiel für mich sehr bezeichnend für die Saison. Also wir sind da wunderbar gut reingekommen, wie die letzten Spieltage eigentlich auch gegen die starken Gegner. Haben früh gepresst und Paderborn kaum Raum gelassen. Es hat sich auch gezeigt, dass es nicht so super einfach ist, zu Beginn auf den Außen anzudribbeln. So, ne? Also da sind wir jetzt nicht sofort super stark durchgekommen. Das erste Mal richtig auffällig wurde es dann in der 18. Minute. Da gab es dann den spontanen Aluminiumtreffer. Langer Ball auf Kellmann außen links. Der hat ihn erstmal eigentlich nicht angenommen bekommen, hat sich dann aber den Ball geschnappt und ja, ich sag mal, sich so ein bisschen freigedribbelt und dann reingeflankt. Der Ball wurde geklärt vom Paderborner Innenverteidiger, der köpft auf Schulterbrust von Taibi. Da von ihm geht der Ball an den Pfosten. Das wäre so ein Glücksmoment gewesen, wie wir ihn gegen Elversberg noch hatten, so, ne, und wäre dann vielleicht auch ein Brustlöser gewesen, weil das Stadion war zu dem Zeitpunkt absolut da, das Team war absolut da, es war einfach knalllaut, es war alles dafür gemacht, dass hier ein Auswärtsteam untergeht, so, ne, war mein Gefühl. Hannover war auch die klar aktivere Mannschaft, aber es war halt nun nicht so, dass wir zwingende Torchancen noch danach wirklich hatten. Ne? Also ich hatte nie das Gefühl, dass Paderborn hier gleich durchsticht und wir dann 1-0 zurückliegen. Aber insgesamt war es ja eine stabile bis sehr gute Anfangsphase, aber halt ohne viel Ertrag. Das Spiel flacht dann in der nächsten Phase ein bisschen ab bis zur 40. Minute. Bei 96 fällt auf, dass wir, oder Paderborn zieht sich sehr weit zurück. Wir kommen also nicht so ins Tempo auf den Außen, das, was wir eigentlich brauchen, auch fürs Tempo-Dribbling. Die Angriffe wurden nicht so sauber gespielt, wie wir das eigentlich können. Ne? Also relativ wenig Passstaffetten auch auf den Außen. Irgendwer oder irgendwas hat am Ende des Tages gefehlt. Wir sprechen ja auch immer mal wieder darüber, dass Aseko überall auf dem Platz gut zu gebrauchen ist. Und ich habe super dolle dafür geworben, dass er da rechts außen wieder startet. Hatte aber im Verlauf des Spiels schon das Gefühl, dass so ein bisschen seine Ballsicherheit da irgendwie fehlte und auch mal sein Aufdrehen in die Offensive, weil Taibi hat eben immer die Schulter Richtung Defensive. Ne? Und da kann man eben, wenn man Richtung eigenen Torwart schaut, schlecht den Ball irgendwie durchstecken. Und da wirkt Aseko für mich so ein bisschen mehr nach Offensivdrang, und das hat er über seine rechte Seite eigentlich gar nicht spielen können, aber auch einfach, weil er totgestellt wurde von Paderborn.
Er ist auch irgendwo noch links rüber, ne?
Genau, also irgendwann hat Titz dann durchgetauscht, Neubau ist auf rechts gewechselt, Aseko stand vorne links oder auch mal vorne rechts. Ne? Also das war offensichtlich, dass diese beiden Positionen hin und her getauscht sind. Also Titz hat da schon versucht, ihn weiter nach vorne zu ziehen. In der 40. Minute kommt es dann zu einer, ja, ich will sagen, unglückliche Ecke ist das falsche Wort, zu einer eigentlich nicht regelkonformen Ecke. Es gab eine Abseitsposition der Paderborner vorher. Die Abwehraktion von 96 führte zur Ecke. Und die Ecke dann zum 1-0 durch Felix Götze. Neul beschwerte sich danach sehr stark, wollte geschubst worden sein. Ja, ich habe das jetzt in den Bildern danach nicht gesehen. Wie war da euer Gefühl?
Also währenddessen habe ich eigentlich gar nichts wahrgenommen. Ich war einfach nur abgefuckt, dass wir ein Gegentor bekommen haben. Ja. Ich habe tatsächlich dann in der Halbzeit übers Handy gehört von Leuten, die zu Hause geguckt haben, dass das Tor eigentlich so hätte nicht stattfinden dürfen aufgrund von einer Abseitsposition, bevor die Ecke entstand. Aber worüber wir noch gerade noch nicht gesprochen haben, war der Fehlpass von Gita. Also was zur Hölle war da los? Ja. Ich habe mir das Video, es gibt ja diverse Szenen und diverse Perspektiven, die man im Internet noch findet. Und eine Perspektive von einem YouTuber, da kannst du dir nur in den Kopf fassen. Der hat so viel Platz, der hat so viel Zeit, er guckt in die Richtung von Ocon und spielt dann Querpass, der einfach so komplett überhaupt nicht ankommt. Also der ist komplett in den Fuß gespielt vom Gegenspieler. Ja. Und je öfter ich mir dieses Video angeguckt habe, desto länger hinterfrage ich auch Nikita in der Situation. Okay, du hast Druck, ja, das Stadion kocht, alle haben Bock, aber in der Situation war einfach kein Druck da und es erklärt sich für mich einfach nicht, wie du den Ball, der ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie Maulwurfshügel im Rasen haben, der Rasen sah relativ gut aus. Keine Ahnung, kann es einer von euch erklären oder kann es mir vielleicht irgendwie jemand nahebringen, wie sowas passieren also kann?
Ich muss dazu sagen, das war ja eher einer von vielen Fehlpässen, die wir im Aufbauspiel hatten. Das war ja nicht der einzige.
Auch von ihm, ja.
Der ist natürlich hängen geblieben, weil er dann zum regelunkonformen Tor führte, was wir eben schon ausgeführt haben. Es hätte nicht gelten dürfen, weil davor ein Abseits vorlag und die Ecke hätte gar nicht gegeben werden dürfen, aber das bleibt jetzt so hängen, weil es zum Gegentor führte. Aber es war, muss man ehrlich sagen, nur einer von einigen Fehlpässen, die wir im Aufbauspiel hatten, aber der war natürlich der Unglückliche, der dann zum Gegentor führte.
Ja, ich wollte am Ende eh nochmal mit euch über Gita sprechen, weil der Moment, in dem es passiert ist, ist ja auch dramatisch, ne? Also du bist ja die bessere Mannschaft, so, und dann gehst du wirklich durch eine einzige Szene, vorher war nicht viel von Paderborn, ne? Gerätst du in Rückstand und
gehst damit in eine Pause.
Genau, gehst damit in die Pause und ich glaube, das macht dich einfach nicht nur unglücklich, sondern es verunsichert dich auch so massiv, ne, wenn sowas aus dem Nichts heraus passiert, dass das neben der Tatsache, dass es natürlich ein Spielfehler war, auch der ganzen Mannschaft einen echten Schaden zugefügt hat, dass Gita da diesen krassen Fehlpass gespielt hat. Und ich habe mich auch gefragt, woher das rührt, dass er in letzter Zeit, und das war auch nach seinen Einwechslungen so, echt nicht gefestigt wirkt.
Er ist irgendwie nicht der Alte.
Ja, also ich als junger Vater muss sagen, ich denke immer, vielleicht hat er gerade eine schlechte Schlafphase von seinem Kind. So, ja, weißt komm, du, also vielleicht ist er einfach fertig so, aber auch da würde ich denken, da hat ein Profifußballer hoffentlich die Rückendeckung in der Familie, dass er deswegen nicht zu schlechten Leistungen neigt. Das andere könnte sein einfach, du hast einen Vizekapitän, der von Beginn an der Saison spielt, der als gesetzte Nummer 1 in der Innenverteidigung gilt und dann nach und nach immer mehr abgebaut wird bis zum Bankspieler. Und dann als immer noch Vizekapitän irgendwann von der Bank wieder reinrotiert, weil sich jemand verletzt. Und ich kann mir vorstellen, dass er das einfach mental nicht gut verkraftet. Mhm. So, ne? Also ich hätte ihm zugetraut, dass er ein richtiger Bull und ein Stier ist und dem alles egal ist und so, ne? Aber ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, so über die Zeit, dass das schon massiv von einem nagt, ne? Weil du bist eben nicht nur irgendein Innenverteidiger, du warst die Nummer 1, du bist der Vizekapitän, so, und jetzt bist du Verteidiger Nummer 4. Ja, ich finde, nach der Halbzeit sind wir aber gut reingekommen wieder, ne? Also es war rückblickend die schlechtere Hälfte, so spielerisch, aber ich finde so vom Engagement und von der Mentalität eigentlich die bessere. Wir waren wieder meines Erachtens mit etwas mehr Zug auf dem Tor dabei und haben die Ballzirkulation wieder ein bisschen besser hinbekommen als vorher und sind auch mehr Risiko im letzten Drittel gegangen. Ne? Ich meine, dadurch kommt dann so ein Paderborn noch im Spiel und kann wieder ein bisschen mehr mitspielen, hat eigenen Ballbesitz und kann auch mal den einen oder anderen Konter setzen, aber es war schon so, dass wir dieses Risiko auch brauchten. So, ne? Du hast in der ersten Halbzeit gemerkt, dass Paderborn gegen unser Spiel ankommt. So, ne? Das heißt, irgendwas musste passieren und dann finde ich, musst du schon auch risikoreicher in die Dribblings oder auch in die Pässe gehen am Ende des Tages. Führte eben dazu, dass Paderborn auch nochmal in einer recht guten Phase zu einer Großchance gekommen ist. Wenn die Bude reingeht, dann verlieren wir das Spiel wohl ziemlich sicher. Mhm. So, ne? Dann hast du vor dir, würde ich sagen, das hätte man sich dann auch recht gut angucken können, eine Mannschaft, die eben den Unterschied macht zwischen einem Aufsteiger und einem Nichtaufsteiger. So, ne? Und ich finde auch so fühlte sich das Spiel am Ende des Tages ein bisschen an. Also du hast da so eine abgewichste, abgeklärte Truppe, die eigentlich nach Hannover reist, um hier nicht zu verlieren. So, ne? Die wollten wahrscheinlich gar nicht zwingend gewinnen, ne? Sondern sie wollten es einfach nur nicht rankommen lassen. Und das hast du auch gespürt, dass die irgendwie, finde ich, durchgehend diese Mentalität an den Tag gelegt haben, dass wir das hinkriegen, ne? Dass Paderborn da irgendwie feste steht. Und das haben sie auch gut in dieses Stadion, wie gesagt, einfach gut hingekriegt. Wir haben dann ausgewechselt. In der 62. Minute kam Oden und Chakrun für Aseko und Gita. Über Gita haben wir hinlänglich gesprochen, warum der vom Platz runter ist. Und es stand ja auch 0-1. Da ist es schon in Ordnung, mal einen Innenverteidiger rauszunehmen. Aseko war recht
angefasst. Ne? Abgefuckt,
ja, kann man so sagen.
Also er hatte offensichtlich noch was im Tank und vielleicht fühlte er sich auch nicht richtig eingesetzt. Was war euer Gefühl, warum er da so...
Also ich habe Gita komplett nachvollzogen.
Ja.
Asiko habe ich nicht verstanden, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass der Junge 90 Minuten durchspielen muss, weil der ist auch in den Schlussminuten immer für eine gute Aktion zu haben. Ist konditionell auch, glaube ich, auf einem guten Level. Er wird allerdings innerhalb der Woche oft aus dem Training genommen, wird irgendwie belastungsgesteuert eingesetzt im Training. Von daher, ja, ich weiß nicht, wie die Trainingswoche verlief, aber ich glaube, er hat wieder nicht komplett mitgemacht.
Nicht voll trainiert, Infekt, genau.
Könnte einen Grund gehabt haben. Da ist der Trainer natürlich dann auch Trainer in dem Moment und Naseko ist halt dann in dem Moment auch der Spieler. Und völlig nachvollziehbar, dass sich der Spieler darüber aufregt und der Trainer so ein bisschen versucht, den kühlen Kopf zu bewahren. Ja, gut. Ich fand es in Ordnung.
Also für mich wäre Taibi eher eine Option gewesen, so, ne, weil ich das Gefühl hatte, wir brauchen mehr 1-zu-1 Dribblings und Zweikämpfe. Aber unser Top-Dribbler Chagrun ist dann ja auch reingekommen. Habt ihr auch das Gefühl, dass Chagrun einfach irgendwie gerade nicht auf dem Level ist wie noch in der Hinrunde? Also der hat ja auch nun eine Verletzungspause, eine längere und so, aber ich habe das Gefühl, er ist noch nicht wieder in der Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit wie noch vor einem halben Jahr.
Ja, ich finde, man kann den Vergleich jetzt nicht positionsgetreu, aber von der Motivation und der Leichtigkeit sehr gut ziehen mit STT. Ich habe das Gefühl, dass Thordarson mittlerweile sehr, sehr selbstbewusst aufspielt. Der hat der wirkt einfach komplett befreit und spielt da einen richtig guten Ball.
Er ist angekommen.
Genau, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Chagrun und er ein bisschen die Mentalität getauscht haben, wo Chagrun auch gar kein Vorwurf zu machen ist. Ne? Wie du gesagt hast, Verletzungspech, dann lange nicht von Anfang an gespielt, wieder eingewechselt. Ich glaube, viel ergibt sich tatsächlich daraus, wenn du ein Spiel angehst und die erste halbe Stunde ist ein Abtasten und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Gegner verteidigt in seinem Fall. Und das hat er nicht. Das heißt, er kam rein und musste dann sofort funktionieren gegen eine sehr kompakt spielende Elf von oder Verteidigung von Paderborn. Das bedingt das eine, glaube ich. Und insgesamt, was mir aufgefallen ist, und da ist das Thema Chagrun dann irgendwie auch wichtig, du hast eben gesagt, dass wir zurück in die zweite Halbzeit gekommen sind mit etwas Dribbling stärker und auch Druck nach vorne gemacht. Ich finde, das galt immer nur bis zum 16er. Und mir ist aufgefallen, dass wir ein Problem haben oder unsere Spieler mit diesem inversiven Spiel, was wir offensiv spielen. Sie versuchen sich die Bälle auf Zwang immer auf den starken Fuß zu spielen. Das habe ich bei Miyokota gesehen, das habe ich auf der anderen Seite gesehen. Und da ist vielleicht dieser Unterschied zwischen einem Zweit- und Erstligaspieler und einem Weltklasse-Spieler gegeben, der dann einfach eiskalt mal mit links abzieht. Ich hätte es mir auch gewünscht, wie Kellmann da vorne dann sich den Ball, ne, sollte dann gefährlich werden am Anfang des Spiels mit ein bisschen Glück, aber auch da hätte ich mir gewünscht, dass er mit seinem linken etwas schwächeren Fuß abzieht, weil die Statistik zeigt es auch, dass er, glaube ich, ein Drittel seiner Tore mit dem linken Fuß gemacht hat. Also ich glaube, er kann das auch, aber sollte sich wie so ein roter Faden durch das ganze Spiel ziehen, dass wir im 16er immer wieder versuchen, uns den Ball perfekt aufzulegen. Ja. Und die Erfahrung zeigt, gerade in der zweiten Liga oder gerade bei so einer defensiv agierenden Mannschaft wie Paderborn, die Chance ist so hoch, dass da noch ein Fuß zwischensteht, der den Ball abfälscht und dann entweder zu einem Tor oder zu einer Ecke führt. Ja. Und da habe ich immer wieder gehofft, dass wir vorne einfach ein bisschen mehr Biss haben und ein bisschen mehr Zug zum Tor und nicht immer versuchen, den Ball wirklich nochmal auf die Grundlinie dribbeln zu müssen, um dann irgendwie auf den Elferpunkt abzulegen. Das hat mir gefehlt und das ist vielleicht ein bisschen sinnbildlich auch für die Situation um Chagrun, dass allen irgendwie, ja, ich glaube, ein bisschen mehr Torschüsse, ein bisschen Selbstvertrauen geben und würde dann auch das Spiel von Paderborn ein bisschen auseinandernehmen. Und da war ich ein bisschen traurig, dass wir das wieder nicht geschafft haben, weil ich glaube, wir haben auch das Potenzial, einfach mal aus der zweiten Reihe abzuziehen. Das haben Neubauer und auch ein Enzo gezeigt in der laufenden Saison und das hätte ich mir gewünscht, dass das einfach öfter auch von den Offensivspielern der Fall ist.
Ich fand es auch auffällig, dass Paderborn die Außen immer gedoppelt hat. Ne? Also es ist dann sowieso natürlich schon mal schwierig, da eins gegen eins zu kommen. Und sobald man Richtung 16er kam, standen nochmal drei Gegenspieler gegen einen und da hat es mich schon geärgert, dass man das nicht spielerisch aufgelöst bekommt, weil die fehlen ja am Ende des Tages irgendwo.
Ja, genau, das ist der Punkt auch bei Chagrun, glaube ich. Ja, ich gebe dir recht, dass er nach seiner Verletzung nicht mehr der Alte ist, aber vom Bauchgefühl stellt sich der Gegner einfach unfassbar gut mittlerweile auf unser Spiel ein. Und genau das ist dieser Punkt, dieses Doppeln oder teilweise auch mit drei Mann gegen einen verteidigen. Das macht dem Hüseyin aktuell so ein bisschen zu schaffen. Ich glaube, der kommt noch nicht so ganz klar mit der Situation, permanent gedoppelt zu werden. Kriegt es mit dem Tempo oft rausgelöst, mhm. ja, weil er auf den ersten Metern extrem explosiv ist. Aber ja, in dieses Tempo kommt er teilweise nicht, weil sofort ein zweiter Mann an ihm dran klebt. Ja, aber Chancenverwertung zu 100%.
Ja, und was ich sagen will, also in meiner Wahrnehmung, und ich bin jetzt, das will ich auch immer wieder sagen, ich bin nicht der Trainer, der 24/7 sich mit der Mannschaft beschäftigt, aber die letzten Spiele haben es gezeigt, dass wir gefährlich sind. Bei Flanken aus dem Halbfeld und mit SCT und Kämmern da vorne, ja nicht Kopfballungeheuer, aber immer extrem kopfballstarke und bissige Stürmer oder Offensivspieler da stehen haben. Und mir ist aufgefallen, dass es mir jetzt wieder gegen Paderborn echt sauer aufgestoßen. Jeden Ball, den wir nicht schaffen, irgendwie auf die Grundlinie zu ziehen und reinzubringen, den spielen wir wieder hinten rum. Ja. Und wir haben nie den Mut, diese, ich nehme mal das Beispiel Taibi mit seiner Flanke letzte Woche gegen Darmstadt. Wir haben nie den Mut oder viel zu wenig den Mut, von dort mal Flanken reinzuschlagen. Wir versuchen es immer wieder, dann wechseln wir die Seite und versuchen immer wieder bis zur Grundlinie zu dribbeln und dann irgendwie einen Pass rein, eine Flanke reinzuspielen, die halt zugestellt ist, weil Paderborn da hinten mit 10 oder 9 Spielern steht. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir wirklich mal so Flanken aus dem Halbfeld bringen und dann auch mal wieder ein Spiel gefährlich machen. Und das passiert mir zu wenig, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir da vorne mittlerweile Stürmer stehen haben oder Offensivspieler stehen haben, die da Torgefahr ausstrahlen würden.
Ist mehr Risiko. Ich habe immer das Gefühl, ne, wenn 11 Mann ganz starr im System spielen, dann kann man sich halt irgendwann auch super drauf einstellen. Und wir haben schon oft gesagt, vielleicht fehlt ein bisschen das Unkonventionelle bei 96 im Spiel. Und das Unkonventionelle ist irgendwie immer verbunden in unserem aktuellen Kader, finde ich, mit Mustafa Bundu.
Oh ja.
Oh ja. Und den hätten wir uns vielleicht auch schon früher gewünscht. 71. Minute wurde dann eingewechselt für Yokota. Matsuda kam für Neubauer. Und dann gab es mehrere lange Bälle schon vor seiner Flanke zum 1:1 ja. Auf die Außen, die Bundu wahnsinnig gut angenommen hat.
Sein First Touch ist geil.
Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Also ich habe sofort gemerkt, als Bundu auf dem Platz stand, er hat sofort das Spiel breiter gemacht. Ja. Der ist nicht mit rübergeschoben in die Richtung des Balls, sondern er hat halt wirklich, er stand permanent an der Seitenlinie und hat das Spiel extrem breit gemacht. Teilweise habe ich das Gefühl gehabt, dass der Außenverteidiger auch vergessen hat, weil er wirklich extrem breit stand. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Bälle kamen butterweich und er nimmt die halt auch wirklich so gut runter. Da war nicht ein Stolperer oder ein Ball, den er irgendwie wie schlecht genommen hat mit dem ersten Touch. Einfach geil. Und ich habe mich so gefreut, als ich gemerkt habe, wie er ins Spiel reingekommen ist. Und für mich war auch klar, ey, wenn irgendjemand jetzt Impact aufs Spiel hat, dann wird es 100 pro Bundu sein. Und ja.
Genau, als er versucht mit einer Schwalbe schon mal das 1:1 herbeizufliegen, hat er zum Glück keine Gelbe für bekommen. Hätte er, finde ich, kriegen können. So ehrlich muss man sein. Das hat man aus der Nordkurve ganz hübsch gesehen, wie er sich da oder wie er den Kopfsprung da reingemacht hat in den 5-Meter-Raum. In der 78. Minute hat das dann wieder spielerisch gelöst und hat sich auf der Außen mit einer kleinen Finte durchgesetzt, dann von der Grundlinie aus reingeflankt und Kellmann ist aus dem vollen Lauf gekommen und hat ihn mit dem Kopfball reingenetzt und man muss sagen, das Stadion ist abgehoben.
Einen richtig guten rechten Fuß. Ne?
Übelst.
Also nochmal kurz auf Bundu bezogen. Ja. Schalke auswärts, Bundus Flanke auf Pichler. Mhm. Ein Punkt gerettet, aber unserem Mitkonkurrenten natürlich 2 Punkte geklaut und jetzt halt wieder ein Bundu mit wieder einer genialen Flanke genau auf diesen Dickschädel von Kellmann. Es war einfach ein übelst krasser Moment, weil ich gucke nur auf Bundu, auf einmal fliegt der Ball in 16 und wo ich dann in den 16er blicke, stand Kellmann quasi schon in der Luft und hat auf diesen Ball gewartet und nickt den einfach nur ein. Es war so ein geiles Tor. Ja. Derby, auswärts, auch er, auch wieder mit einer geilen Flanke. Nee, es ist wirklich, es stimmt mich übelst positiv, dass wir aktuell auch so einen Bundu haben. Ich erinnere mich immer noch ans erste Spiel in der Rückrunde, wo wir uns extrem über ihn aufgeregt haben. Er war da ja relativ überraschend in der Startelf.
Wo er seinen Totalausfall hatte.
Korrekt, er hat einen Totalausfall gehabt. Er wirkte recht lustlos. Und jetzt, der Bundu, den wir die letzten Spiele gesehen haben, das ist halt der Bundu, den wir halt auch so halt auch kennengelernt haben zum Saisonbeginn.
Ja.
Und ja, er hat halt einfach wirklich in dem Moment so einen geilen Impact gehabt aufs Spiel. Mhm. Es war wirklich ein richtig gutes Spiel von ihm.
Ja, absolut.
Das finde ich auch. Und ich muss sagen, nach dem 1:1 fällt es wieder auf. Und dann ist es schön wie auch traurig, was dieses Stadion eigentlich kann. So, ne? Also es ist wunderschön, wenn man dann dabei ist. Und
der Jubel, boah.
Der Jubel war krass. danach wurde auch unglaublich laut angefeuert, ne? Also ich glaube, die Paderborner gegenüber haben auch einfach den Support eingestellt, weil sie einfach gegen nichts auch minimal nur angekommen sind. Was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass es natürlich gegen so einen Verein wie Preußen Münster dann vermutlich wieder nicht so ist.
Abwarten.
Aber da steckt so viel Potenzial drin, ne? Also
wir müssen es echt
nicht verstecken.
Ich hätte mir da gewünscht, oder da fehlte mir dann so ein bisschen das Gefühl, in Spanien oder in England ist das dann oft der Fall, die Spieler haben dann den Mut, auch mal Spielsituationen einzuleiten, die sie nur einleiten, weil es der Atmosphäre im Stadion gut tut. Ja. Also wenn du merkst, das ganze Stadion brennt, dann finde ich, dann musst du mal ein, zwei gefährliche Situationen erzwingen, um dieses Feuer nochmal zu entfachen und so einen Mut reinzubringen. Und wir haben es dann geschafft, das ganze Stadion bebt und jeder Angriff wird dann wieder hintenrum gespielt, in der Hoffnung, dass wir irgendwo eine Lücke finden. Und da fehlt mir manchmal, also natürlich ist das oft aus der Fanbrille gesprochen, das, was wir uns dann wünschen, kommt die nächste gefährliche Torchance. Wir haben jetzt noch irgendwie 20, 25 Minuten und dann passiert aber fast gar nichts mehr und versuchen alles wieder zu erzwingen und irgendwie sauber runterzuspielen.
Ja, also aber es schockt mich tatsächlich nicht. Ne? Wir kennen den Tiz-Fußball und,
ja,
und wir wissen, dass er halt komplett straight bei seinem Plan bleibt.
Soll er ja auch. Es ist ja auch mehr das, was man sich in dem Moment so ein bisschen wünscht.
Aus der Emotion heraus, ja, natürlich ist es das, was man sich wünscht. Und man kennt auch noch andere Zeiten von früher, wo es dann halt wirklich so ab der 70. richtig explosiv wurde und man gemerkt hat, ey, die Ränge ziehen gerade einfach die Spieler nach vorn. Die Zeiten sind anders. Ja. Kann man sich drüber streiten, ob positiv oder negativ. Ja, im Endeffekt hat man einen Punkt mitgenommen, ne, gegen direkten Konkurrenten.
Ja, ich bin aber auch bei Hannes, dass mir die Energie dann vielleicht auch vom Team, die von den Rängen kam, ein bisschen zu wenig mitgenommen oder angenommen wurde. Da frage ich mich aber auch, und das dann auch ein bisschen zu unserer Heimstatistik, ob die Spieler das wirklich so verarbeitet kriegen. Also ich glaube, da gibt es sicherlich welche dazwischen wie SCT oder auch Kellmann oder auch Bundu und so, ne, die davon leben und die davon nochmal 10% irgendwie mehr aus sich rausholen. Ich kann jetzt auch auf gar keinen zeigen, aber am Ende des Tages macht das natürlich auch irgendwie Eindruck. Also mal wieder diesen einen Fehlpass, den Gita da spielt zum Beispiel, den will man nicht spielen in diesem Spiel oder vor dieser Kulisse. Ne? Wir sind auswärts, am Ende haben wir eine bessere Statistik als heim so, ne? Und das trotz der Kulisse. Und ich hätte das Gefühl, man kann diese Energie mehr in Positives ummünzen. So,
die grundsätzliche Frage bleibt bestehen, warum wir heim nicht eine ähnliche Anzahl an Punkten holen wie auch auswärts. Mhm. Ich glaube, auf die Frage wurde der Coach auch angesprochen. Also die Antwort von ihm war, er hat das Gefühl, dass der Gegner sich in einem Heimspiel von uns vielleicht anders auf uns einstellt. Mhm. Die sind natürlich dann eher passiv und machen uns dann halt genau dieses Anlaufen, über das wir gerade gesprochen haben, eher schwerer. Aber ich habe ähnliche Gedanken wie du. Ich weiß nicht, ob es vielleicht manchmal zu brachial ist, was bei uns abgeht. In so einem Spiel vielleicht ja, aber es gibt dann natürlich, oder es gab natürlich auch Heimspiele, wo, keine Ahnung, 35.000, 38.000 Leute da waren. Da ist die Stimmung natürlich nicht ganz so explosiv. Ich weiß nicht. Ich hätte lieber mehr Heimsiege als Auswärtssiege, aber bin doch ganz froh, dass wir dann zumindest auswärts so gut punkten.
Auf jeden Fall. Das will ich natürlich auch nicht missen, sonst wären wir da oben jetzt nicht mehr dabei. Ihr habt das jetzt schon abgerundet, also es passierte nicht mehr so richtig viel im Spiel. 96 war schon besser so, ne? Und man hatte das Gefühl, wenn jetzt hier noch jemand ein Tor macht, dann sind es wir. Aber man hatte auch nicht so wirklich das Gefühl, dass da jetzt irgendwer noch so auf die Entscheidung geht.
Harbert Nielsen kam rein.
Ja, muss man sagen.
Er wurde erstaunlich oft gesucht,
fand ich. Ja, und das hat mich, da muss ich auch mal sagen, ich wollte es nicht vorwegnehmen, weil ich erstmal warten wollte, dass du nochmal über die Einwechslung sprichst.
91. Minute, ja.
Ja, genau. Und dann sind das zwei, drei Bälle. Und ey, bei allem Respekt, ich finde es ja auch geil, dass er dann noch reinkommt, seine Chance bekommt. Ich hatte es auch früh gesehen, dass er sich dann da breit gemacht hat auf der Bank. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, probier es doch nochmal über Bundu. Erzwing es doch nochmal über Bundu, er kann das doch. Er macht sich seinen Weg da frei, seine zwei Meter und zieht das Ding wieder rein. Und dann habe ich nicht verstanden, warum dann so viel über links gespielt wurde und da vorne dann irgendwie Nielsen gesucht wurde. Ja.
Ja, der hat sich ja auch, der ist in alles reingerannt. Ne, der hat sich alles reingedribbelt und
festgedribbelt.
Ich wusste nicht, welche Hoffnung er auf jeden Fall hatte. Interessant war allerdings, dass das ganze Stadion ihn wie eine Legende feiert. So, ne? Also Nielsen wurde schon sehr laut ausgerufen und auch während er an die Bälle kam irgendwie so ein Raunen auf.
Ja, fand ich auch.
Ne? Also, ja gut, ich meine, am Ende des Tages ist es jetzt unser dienstältester Spieler. Aber ja, also ich habe es nicht so gefühlt, aber du hast recht, es ist natürlich schön, dass er nochmal eingewechselt wird. Ne? Und schöner wäre es natürlich gewesen, er hätte einfach mit dem Kopfball da gestanden und Bundu hätte geflankt, aber So war es nun anders und wir gehen mit 1:1 aus diesem Spiel raus. Ich will mal positiv rausstellen, Spielkontrolle hatten wir gegen starke Paderborner. Wir haben auch wieder Mentalität gezeigt, zurückgelegen und nicht verloren. Ne? Also die Moral der Mannschaft stimmt einfach. Die Frage ist, an was fehlt es dann? Und negativ, das, was wir, glaube ich, schon über die ganze Saison sagen, Chancenverwertung und halt individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen.
Die Moral der Geschichte, an Gita fehlt es, an Bruno nicht.
Stark.
Sehr schön.
Oder?
Genau.
Szene
des Spiels. Sagt mal, was habt ihr da?
Also Szene des Spiels natürlich obligatorisch ganz klar die Choreo. Aber um es nicht dabei zu belassen, möchte ich auch nochmal aufs Spiel eingehen. Das waren für mich auf jeden Fall die First Touches von Bundu. Wie er die Bälle darunter nimmt, butterzart.
Ja, ich würde mich anschließen. Also ich fand den Kopfball von Kellmann fand ich da ebenfalls sehr sexy. Ich habe auch nicht gedacht, dass er die Luft hat, um in der
Masse noch in Bewegung zu setzen.
Genau, in dem
es
Moment.
Es fühlte sich aber auch nicht so an im Verlauf der zweiten Halbzeit, dass da noch irgendwie Luft in Kellmann drin ist. Aber wenn es dann dafür reicht, ist doch geil.
Genau, dafür brauchen wir ihn. Deswegen für mich Tor geil. Von Kellmann.
Spieler des Spiels,
Nahuel Neul.
Ja, überrascht mich nicht.
Ich muss sagen, ey, der Typ wird immer besser. Der hat da hinten Dinger rausgefischt.
Ja.
Mit Auge, dann diesen einen Ball, den er rausfischt, dann merkt er, dass der der Stürmer da noch steht. Und er geht auf Nummer sicher und fischt den noch raus. Er ist für mich, wird immer sicherer. Und klar kann man hier und da wahrscheinlich an Details noch arbeiten. Aber der wird für mich immer stärker, ist für mich gesetzt und auf der Linie für mich mittlerweile eine Bank.
Ja, vor dem 1:0 hat er ja nicht so richtig gut ausgesehen. Wobei ich sagen muss, gut ausgesehen hat er in seinem Torwarttrikot. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
Mega. Es gab auch viele Fragen, wo es das zu kaufen gibt.
Ja, genau.
Die Fragen kann ich verstehen, aber ich glaube nicht, dass es das zu kaufen gibt, oder?
Das war auf jeden Fall ein richtig geiles Alltagsshirt,
was
man so tragen kann, oder?
Ja. Stell mir vor, das fängst du auf dem Zaun am Spiel.
Gibt es ja nur eins von.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein guter Schatz. Ja.
Dann sind die Jungs vom Archiv aber ganz schnell bei dir.
Ja, das stimmt.
Ne, und wollen das Trikot haben. Alright, genau, über Gita haben wir gesprochen und über unsere Profis auch.
Ich möchte noch kurz meinen Spieler des Spiels nennen.
Ach ja, Entschuldigung.
Ja,
sag mal, Johnny, dein Spieler
Bundu,
des Spiels.
Bundu, ganz klar, Bundu. Weil es mich extrem freut für ihn.
Ja, Mann.
Also Startelf-Spieler für das nächste Spiel?
Ja, ich bin heute ja dran mit meiner
Startelf-Prediction.
kann ich schon vorwegnehmen, Bundu hat seinen Platz, definitiv.
Sehr gut, hat sich reingespielt bei Gianni. Genau, jetzt haben wir auf die Profis geschaut, auf 130 Jahre, auf die Choreo kommen wir gleich noch. Vorher gibt es aber nochmal einen kleinen Einblick in die Spieltage von der U17 und der U19.
Genau, kleines Update. Wir haben in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, dass die Jugendmannschaften, die in der Nachwuchs-Bundesliga aktiv sind, in eine heiße Phase gehen. Ich würde mit einem kleinen Update starten, und zwar in der U19 diesmal. Die U19 hat auswärts beim Berliner AK gespielt und hat das Spiel tatsächlich auch gezogen. Allerdings erst in der 90. Minute, also die Jungs haben es echt spannend gemacht. In der Pflichtaufgabe, wir haben ja darüber gesprochen, Berliner AK war letzter mit 0 Punkten. Die 3 Punkten mussten her und haben sie tatsächlich in der 90. Minute noch gezogen. Dementsprechend am letzten Spieltag alles offen. Wir gucken kurz auf die Tabelle. Auf Platz 1 RB Leipzig mit 19 Punkten. Platz 2 Borussia Mönchengladbach mit 15. Dann kommt Bayern und Lautern jeweils mit 14. Und Hannover ist aktuell noch auf dem 5. Platz, also nicht in dem Achtelfinale, ebenfalls mit 14. Also spannender geht es eigentlich gar nicht. Und der letzte Spieltag, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Hannover Heimspiel gegen Gladbach. Also Zweiter mit 15 Punkten gegen Fünfter mit 14 Punkten. Also wir haben es in der Hand, haben ein Heimspiel, spielen im Einriedestadion, allerdings Samstag um 13 Uhr. Also leider zeitgleich mit den Profis. Natürlich für alle, die kein Sky haben oder keinen Bock haben, in eine Kneipe zu gehen. Die können natürlich gerne in der Akademie vorbeischauen. Wird ein wichtiges Spiel und hoffentlich packen es die Jungs.
Stark.
So, schauen wir auf die U17. Die haben ja ihr letztes Spiel jetzt am Wochenende gehabt, das Heimspiel gegen Dortmund. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, die Jungs haben es geholt.
Sehr gut.
Wir haben 2:1 gewonnen.
Glückwunsch.
Nach 1:0 Rückstand. Und ja, haben es tatsächlich geschafft, jetzt in die Endrunde einzuziehen. Achtelfinale ist auch schon terminiert und der Gegner steht auch schon fest. Also sie spielen jetzt am Samstag gar nicht so weit weg von den Profis und zwar in Stuttgart gegen den VfB. Dort ist Anstoß um 11 Uhr und es ist sogar ein kleines Highlight für alle Fans und auch für die Jungs. Das Spiel wird live übertragen auf Sky und es ist auch zu sehen auf YouTube. Also geil. Du brauchst kein Sky-Abo, um dir das Spiel anzugucken.
Stark.
Also auch da alle Interessenten, entweder auf dem Weg nach Karlsruhe oder zu Hause auf dem Sofa, die U17 spielt live auf Sky am Samstag um 11 Uhr.
Richtig, richtig geil.
Haut die Kommentare voll.
Ja.
Die Kommis müssen schwarz-weiß-grün sein.
Ja.
Ja, da geht es natürlich um die Wurst. Das ist ein K.O.-System. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, ob Hin- oder Rückspiel. Die Frage kann ich jetzt beantworten. Es gibt kein Rückspiel. Hopp oder top, mal gucken. Also Stuttgart NLZ ist in der Regel natürlich
sehr stabil, ne?
Gespickt mit Top-Talenten. Mhm. Aber es ist ein K.O.-Modus, ne? Also da ist alles drin. Wer Dortmund zu Hause schlägt,
kann
oder halt auch Leipzig, ja. Der müsste eigentlich auch mit dem VfB Stuttgart klarkommen.
Also Pflichtprogramm, 11 Uhr, egal wo ich befindet, macht ihr Sky bzw. YouTube an und verfolgt die Jungs live am Samstag um 11 Uhr, korrekt?
Korrekt.
Geil. Hammer. Dann drücken wir die Daumen.
Habe ich Bock drauf, werde ich mit meinem Sohn anschauen.
Kann ich auch jedem nur empfehlen. Also ich habe, wie gesagt, schon mehrere Spiele gesehen und es macht halt auch echt Laune, mal so 16-Jährige, die halt aber wirklich auf einem brutal hohen Niveau spielen, zuzugucken. Also das ist wirklich erstaunlich gut und ist auch gar nicht so weit weg vom... Ja klar, merkst du schon Unterschiede, aber guckt es euch an, es ist echt interessant anzugucken. Ja,
absolut, auch gerade unter der Sicht, dass man unter Umständen dazu zukünftige Profispieler von Hannover 96 sehen kann. Und vielleicht seht ihr auch den einen oder anderen, von dem ihr glaubt, Alter, der würde sich bei unseren Profis aber bald gut machen.
Wäre ich auch sehr gespannt. Wir wollten ja eh mal in der Sommerpause drauf gucken, was so für Talente bei uns rumlaufen und wer potenziell nach oben rutschen könnte.
Wer sind deine Player to watch, auf die man achten muss?
Bei der U17? Mhm. Auf jeden Fall Eamon Demir.
Okay.
Den müsste der ein oder andere kennen, der war im Trainingslager. Dann hast du noch einen Youssef Ben Said, der Zehner, hat auch die Nummer 10. Da gab es letztens auch einen Bildartikel. Irgendwelche Gerüchte sind entfacht, dass mehrere Topclubs heiß auf ihn sind.
Vertrag läuft auch aus, ne?
Vertrag läuft aus, ich weiß es nicht. Das,
ja, doch,
weiß ich glaube, das in dem Artikel stand
drin.
Also sind auf jeden Fall zwei Player, auf die man achten muss.
Also schreibt euch das hinter die Ohren.
Ja. Ne?
Und weil die Choreo so schön war, am Samstagabend, schauen wir jetzt in 96 History nochmal zurück.
Alte Liebe, History.
Genau, wie könnte es passender sein, als dass wir uns die Choreo nochmal vornehmen und heute in Alte Liebe History nochmal durchgehen? Das Ganze begann mit einem schwarz-weiß-grünen Fahnenmeer über alle Tribünen. Alte Liebe war dann extrem laut, hatten wir ja schon gesagt. Und dann kam ein sehr langes Spruchband vor der West und vor der Nord zum Vorschein, auf dem geschrieben stand, mit all ihren Höhen und Tiefen, ihren Siegen und Niederlagen, ihrem Stolz und ihrem Schmerz, eine Geschichte, die wir tragen, weiterleben und niemals vergessen. Hat man auf jeden Fall Gänsehaut. Ich habe mir das Ding schon 100 Mal angeguckt, aber immer wieder Gänsehaut. Finde es sehr gelungen und ein sehr, also ich habe das Gefühl, dass auch dieser Spruch dieser 130 Jahre sehr, sehr schön zusammengefasst hat.
Ja.
Und genau. Dazu wurden auf der West und auch auf der Nord Netze hochgezogen mit Motiven drauf zu verschiedenen Themen unserer Geschichte. Fand ich ganz cool, weil es mich an unsere Jubiläumsfolge erinnert hat, die wir ja auch ein bisschen in so verschiedene Rubriken eingegliedert haben. Und das Ganze begann auf der linken Seite der Westtribüne, also Richtung Süd, mit einem Bild der beiden Meisterschaftsmannschaften von 38 und 54 mit der Rubrik niedergeschrieben Deutscher Meister. Danach wurde es etwas deeper oder deutlich deeper mit den Schicksalsschlägen. Zu sehen waren dort Robert Enke, der sich, wir wissen es alle, 2009 unter sehr tragischen Umständen das Leben nahm. Hakan Bicici, der seit 2012 durch einen sehr schweren Verkehrsunfall im Wachkoma liegt. Sehr rührende und traurige Geschichte. Bleibt einem so ein bisschen irgendwie nicht viel zu sagen. Es ist sehr traurig und zeigt einem aber auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass Gesundheit an erster Stelle stehen sollte, auch immer im Profifußball. und es viel wichtigere Dinge gibt abseits vom Platz. Und 2016 mit dem tragischen Verkehrsunfall, bei dem unser Spieler Niklas Feierabend mit zwei gemeinsamen Freunden ums Leben kam, hat mich im Stadion sehr mitgenommen, das zu sehen. Und ich finde auch Sinnbild dafür, wenn man sich die guten Seiten von 130 Jahren Fußball anguckt und Erfolge, ist es unfassbar wichtig, solche Momente auch immer wieder nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und auch mit so einer Choreo aufzugreifen. Genau, damit uns allen auch immer bewusst wird, dass das Positive, was wir hier erleben dürfen, nicht selbstverständlich ist. Dann ging es weiter mit der Rubrik Kampf um den Verein. Dort wurde der Machtwechsel innerhalb der Vorstandsebene des EVs thematisiert und den Sieg der Opposition. Dort war einmal der neue Vorstand zu sehen und auch ein Bild von Martin Kind mit gesenktem Blick und der Hand vor dem Gesicht.
Darüber müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal sprechen.
Darüber müssen wir sprechen.
Weil ich gehe stark davon aus, dass dieses Foto mit ein Grund dafür war, warum 96 nicht ganz so sehr mit der Choreo geflext hat. Ich glaube nicht mal, dass da ein Riegel vorgeschoben wurde, sondern ich glaube eher, da war ein bisschen Panik, dass es vielleicht Konsequenzen haben wird, wenn 96 von offizieller Seite aus es wagen würde, so ein Foto in die Öffentlichkeit zu tragen. Obwohl da natürlich eh schon genügend Fotos von kursierten. Aber ich glaube, die Presse hat auch darauf irgendwo.
Ja, ich habe gesehen, die neue Presse hat, glaube ich, einen Artikel dazu veröffentlicht.
Bezug dazu genommen, ne?
Genau, die neue Presse hat Martin Kind gesprochen. Und der hat relativ, ja, ich würde mal sagen, fast nüchtern darauf reagiert. Erstmal hat das eine beeindruckende Choreografie genannt. Also Anerkennung da aus der Chefetage vom alten Mann. Riesenarbeit habe da wohl drin gesteckt, sagte er. Und ich glaube, für ihn war es jetzt nicht ganz so schlimm, dass er da drauf stand. Er hat da vielleicht sogar fast schon mit gerechnet, weil er am Ende des Tages sagt, ich will es jetzt nicht im Wortlaut sagen, aber so ungefähr, dass ich nochmal Frieden schließe mit der Kurve, das glaubt jedoch wohl keiner. Und ich glaube, damit hat er auch kein Fass wieder aufgemacht.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde auch, eine Aussage, mit der man absolut leben kann.
Ja.
Hab jetzt irgendwie auch nichts anderes erwartet.
Nicht unerwartet, ja.
Nee, genau. Aber was man sagen muss, dass diese ganze Thematik um Martin Kind und die 50+1 Thematik bei uns ja eine sehr tragende Rolle spielt und deswegen wäre es, glaube ich, ignorant, das nicht in so einer Choreo also, irgendwie in irgendeiner Art und Weise darstellen zu müssen, weil
es hat Jahre geprägt.
Ja, genau.
So, ne? Also so ein Stimmungsboykott, soweit ich weiß, gab es im Profifußball in Deutschland dann auch lange nicht mehr und auch lange vorher nicht. Also deswegen gehört absolut dahin.
Genau, und ich muss auch sagen, dass die Darstellung des Ganzen in keinster Weise irgendwie respektlos war. Es war nochmal aufgegriffen und genau. Dann ging es rüber zu den Vereinserfolgen. Und was ich besonders schön fand, dass hier die verschiedenen Sparten, wie beispielsweise unsere sehr erfolgreichen Leichtathletinnen und Leichtathleten geehrt wurden. Ich hoffe auch sehr, dass alle Beteiligten und dort Gezeigten das bereits zu Gesicht bekommen haben. Und für die gesamte Kurve und für alle 96-Fans auch klar und auf jeden Fall eindeutig sein sollte, dass der Erfolg des Vereins immer nicht nur dem Fußball zuzuschreiben ist, sondern auch diesen etwas kleineren Sparten wie der Leichtathletik-Sparte beispielsweise. Und habe mich auch sehr gefreut, dass das dort so gezeigt wurde.
Absolut. Und auch nochmal ein Aufruf der Fans, finde ich, aus der Kurve, dass eben der e.V. auch dazugehört und absoluter Kern ist von diesem Verein.
Absolut.
Und da muss man auch nochmal sagen, ist der Umgang aus der Profisparte halt einfach schlecht. Mit dem e.V.
Ja,
deswegen fand ich es noch mal geiler, dass man es da so prominent gezeigt hat.
Pflichte ich dir komplett bei und auch an alle Hörerinnen und Hörer hier, wenn ihr irgendwie kleine Geschwister habt oder ihr seid selber schon Eltern, denkt immer dran, dass bei Hannover 96 nicht nur Fußball gespielt wird, sondern ihr auch in diesem Verein die Möglichkeit habt, anderen Sport zu betreiben.
Und zu tanzen.
Zu tanzen beispielsweise. Und dafür müsst ihr Tischtennis. Und dafür müsst ihr auch keine Profis sein, sondern wir empfehlen es allen, einfach mal beim e.V. auf der Internetseite Webseite vorbeizuschauen, um mal zu schauen, was für Möglichkeiten es dort noch gibt, ja, an diesem aktiven Vereinsleben teilzunehmen.
Ja, geil wäre auch so ein Dartspieler, der irgendwann im Eddie Payne steht. Ja. Mit so einem schönen 96-Trikot.
Ja, das wäre auch geil, oder?
Ja,
stark. Haben die Dartscheiben aufgestellt.
Ja, dann kneift mal die Arschbacken zusammen, wir wollen euch im Eddie Payne sehen.
Und nicht immer nur im Januar die Motivation haben, sondern eure Kinder auch motivieren, dass sie das übers Jahr durchziehen.
Also es ist sehr viel möglich in diesem Verein. Guckt euch da gerne mal um und sprecht den e.V. an, wenn ihr Bock habt, da selber mal am aktiven Vereinsleben teilzunehmen oder auch gerne passiv. Dann natürlich sehr ergreifend die Rubrik International. Auf dem Motiv war eine Europa-Choreo zu sehen und viele Jubelbilder, die wir mit der Europa-Zeit verbinden. Und ich glaube, eine, die mittlerweile Legendenstatus hat, von Stindl, der nach seinem 2-1-Siegtreffer in Kopenhagen zum Telefonhörer gegriffen hat und das
Seine Oma anrief.
Das Telefon hat schellen lassen und ja, immer wieder bewegend, das zu sehen. Dann kam sehr geil, fand ich, in dieser Kombination im Übergang von der West zur Nord die 130, ja. Das ist ein Teil des 130-Jahre-Logos mit der Schrift darunter Hannoverscher Sportverein. Und dann wurden unsere Pokalsieger geehrt mit einem Motiv der Mannschaft von 1992 mit dem Pokalsieg auf dem Rathausbalkon zu sehen und unsere Legende Jörg Sievers davor nochmal, wie er stolz den Pokal in den Himmel streckt.
Wie würde Sievers das kommentieren, so eine Choreo für ihn?
Ja, Choreo war auch ganz okay.
War okay, ne?
War okay. Wer Bock hat, da nochmal tiefer einzutauchen, hört euch auf jeden Fall die Folge mit Jörg Sievers an. Da erzählt er nochmal sehr, sehr emotional, wie der Tag verlief und wie es war, als sie Richtung Egi gefahren sind und dann Richtung Rathaus. Sehr zu empfehlen, diese Folge. Dann nochmal die Gründungszeit mit einem Bild der Gründungschronik. Unfassbar, wie detailliert das aufgegriffen wurde. Es sah einfach aus wie ein Foto von der Gründungschronik und es war handgemalt. Und die ersten Mannschaftsfotos zu Zeiten des hannoverschen Fußballclubs, auch sehr geil dargestellt, und wurden nochmal die Abstiege thematisiert und das Ganze wurde auch bebildert mit verschiedenen Abstiegssituationen und Headlines der Zeitschriften und zeigt auch nochmal sehr schön, wie sehr wir uns glücklich schätzen können und auch dürfen, dass wir gerade darüber reden, dass wir um einen Aufstieg in die erste Liga spielen. Ja. Wenn man überlegt, wo wir schon überall standen, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, was für ein Privileg das ist, dass wir gerade so einen Fußball sehen und oben mitspielen, um in die höchste deutsche Spielklasse zurückzukommen.
Dass wir die Kopfschmerzen im positiven Sinne verspüren.
Genau, das muss man sich immer wieder zu Gemüte führen. Genau. Auf der Ost waren dann die verschiedenen Vereinslogos aus der Historie zu sehen. Fand ich auch nochmal sehr geil, dass die Ostkurve, die ja mit Choreos in der Vergangenheit eher seltener eingebunden war, dort eingebunden wurde. Und ja,
riesen Überraschung auch, muss ich sagen, dass absolut. Da auf den VIP-Tribünen auf einmal so die Banner rauskamen und aufgezogen wurden. Ich dachte so, was ist denn hier los? Ja.
Und hat mich sehr gefreut, auch nochmal zu diesem Teil des Stadions so eine andere Verbindung aufzubauen. Nicht nur der Wechselgesang, der mittlerweile immer über die Ost auch oder mit der Ost gemacht wird, auch die in die Choreo einzubinden, fand ich sehr geil.
Haben sie sich verdient.
Haben sie sich verdient, die VIPs.
Sind qualifiziert wurden sie.
Ja. Genau. Dann im Anschluss an den ersten Teil gab es dann den zweiten Teil, fand ich auch sehr beeindruckend, die Ponchos. So kacke es unter den Ponchos ist, weil da irgendwie die Feuchtigkeit steht und es sehr warm ist.
Unfassbar warm, oder?
Es war unfassbar warm, aber was für ein Bild gibt eine Poncho-Choreo ab.
Ich fand Ponchos fand ich auch noch geiler als die Choreo hat mich schon umgehauen.
Ja.
Auch wenn ich sie nur auf Bildern gesehen habe und nicht in dem Moment. Ja. Aber die Ponchos, boah.
War so geil. Und dieses detaillierte HFC-Logo auf der West zu sehen, was ganz geil war, dadurch, dass das etwas detaillierter war, hat man immer gesehen, wie die Leute dann mit ihren verschiedenen Farben wie so Ameisen zum Bierstand gegangen sind. Aber das Logo war schon in der ersten Halbzeit immer gut zu erkennen.
Komplett.
Und dann waren wir auf der Nord gekleidet in Ponchos, die dann ein 96-Emblem ergeben haben. Unfassbar geil und genau.
Es war geil, weil ich meinte zu Hände, ey, was denkst du, was sind wir gerade? Was bin ich gerade?
Ja, so, ne? Also es war richtig. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Ja. Ey, was bilden wir gerade ab? Ich dachte, okay, steht da vielleicht nur 130 oder so. Es war echt aus der Nord heraus, also es war halt unmöglich herauszuerkennen, was da gerade für ein Bild. Und dann hast du natürlich irgendwann in der Halbzeit die Fotos gesehen. Nee, Doch, in der Halbzeit, ja klar, in der Halbzeit. Und es war, ich fand die Nord, fand ich noch geiler als die West. Also die West hat mich schon umgehauen, aber wo ich die Bilder aus der Nord gesehen habe oder von der Nord, es war einfach unfassbar
geil. Wie die ganze 96 gehüpft ist.
Boah, es war so geil. Boah. Stell dir mal vor, da wäre ein Tor gefallen. Das wäre natürlich auch ein geiles Bild gewesen, wenn die ganzen kleinen Männchen da ineinander gesprungen wären.
Ja.
Oh, das war schon.
Aber vielleicht hätten wir die 96 dann nicht gehalten. Vielleicht
ja, war es gut so. Die wären nicht gehalten. Nee, nee.
Die Leute sich auf einmal komplett im anderen Block wiederfinden.
Ja, genau.
Ja, mega geil. Und dann waren einige wahrscheinlich erleichtert, als sie zur Halbzeit dann ihren Poncho ausziehen durften. Genau, und dann.
Aber wurde ich gefragt, warum haben wir das nicht durchgezogen, das ganze Spiel?
Also vielleicht aus dem Grund, dass die Leute immer gesagt hätten, boah, es wird zu heiß hier drunter.
Ja, meine Antwort war, dass wir unsere ganzen Fahnen noch zeigen können.
Genau, so kam es dann ja auch, dass dann zur zweiten Halbzeit die ganzen Zaunfahnen, und das muss man ja auch sagen, die zum Teil dieser Geschichte mindestens zu den letzten 50 Jahren irgendwie teilweise dazugehören, dann gezeigt wurden. Und natürlich auch die ganzen Gruppen, die in dieser Choreo beteiligt gewesen sind, sollten dann natürlich auch ihre Gruppenfahnen zeigen dürfen. Und so muss ich sagen, geht eine Choreo zu Ende, die ihresgleichen sucht, wahrscheinlich Deutschland und europaweit.
Absolut.
Und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die da so fleißig dran beteiligt waren. Und das war tatsächlich diesen 130 Jahren extrem würdig.
Ja, und alle, die da waren, ne, wir sind Teil dieser Geschichte. Also das habe ich auch vielen Freunden vorher gesagt, die jetzt nicht ganz regelmäßig ins Stadion gehen. Das war der Moment. Ja. Also da denken wir jetzt unser Leben lang dran.
Ja, Mann, auf jeden Fall.
Ja, danke, dass du uns nochmal Einblick gegeben hast. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Hot Talk und gucken mal, wo wir am Ende landen.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Jetzt wird's heiß.
Jetzt wird's heiß. Eine Sache, die man nicht macht, aber ich mache es jetzt einfach mal, ich muss mich vorweg selbst loben. Weil wenn wir auf die Predictions gucken der letzten drei Spiele, die wir abgegeben haben, hast du, Gianni, gesagt, machen wir 9 Punkte. Also gegen Schalke, Darmstadt und Paderborn. Henne sagte 7, Hannes sagte 6 und ich landete bei 5. 5 sollten es am Ende werden.
Doppelpack, ne?
Doppelpack.
Aufstellung.
Also ich muss sagen,
stimmt, ja.
Aufstellung
Prediction,
richtig.
Ihr beide, was Prediction angeht, ist schon muss man Hut vorziehen.
Also ich habe nachgelassen.
Du hast nachgelassen.
Ich habe extrem Raketenstart hingelegt. Ja. Aber bin wie die SpaceX bei den ersten Versuchen direkt wieder runtergekommen.
Ja, aber Farbe soll jetzt glänzen.
Ja, genau. Also ich habe die 5 Punkte getippt und ich muss auch wirklich sagen, ich bin damit gar nicht unzufrieden. Also es klingt vielleicht jetzt erstmal komisch, aber ich muss sagen, ich finde die Ausbeute über die Spielverläufe hinweg so vollkommen okay.
Danke, dass du das ansprichst. Also ich habe tatsächlich auch mit vielen Leuten gesprochen, gerade auch auf der Arbeit mit so ein paar Miesepetern, die versuchen in so einem Moment immer alles madig zu reden, aber Leute, wir haben die direkten Duelle hinter uns und wir haben gegen keinen der Top 5 verloren.
Ja.
Ja, okay, wir haben nur ein Spiel gewonnen und 3 gingen unentschieden aus, aber wir haben es geschafft, kein Spiel zu verlieren und das ist einfach verdammt positiv.
Mit, muss man auch dazu sagen, Verletzungspech und Sperren, ne?
Also total,
wir waren nicht komplett wir hatten jetzt nicht nur Glück in diesen Spielen, was die Verletzungsthematik anging.
Definitiv. Und ich finde auch, dass das einem ja immer Sorgen bereitet, vor allem gegen schlechtere Mannschaften. Sie haben jetzt gezeigt, dass sie vom Kopf her ein Spiel bis zur letzten Minute durchziehen können und dann auch wieder auf ihre Seite ziehen können oder eben zumindest das Unentschieden holen, ne, dass man da nicht aufhört, dass sie nicht die Nerven verlieren. Das mag uns auf der einen Seite nicht gefallen, weil wir immer nicht das Gefühl haben, dass jetzt das ganz große Offensivfeuerwerk am Ende nochmal abgefackelt wird, so, aber am Ende spielen sich relativ konsequent zu Ende und wir stehen eben, wie du sagtest, ohne Niederlage gegen die Top-Teams da. Das finde ich eigentlich, muss ich sagen, richtig gut, auch in der gesamten Gestaltung drumherum. Also ich meine, wir stehen jetzt gerade auf Tabellenplatz 4 mit 54 Punkten und ich würde mal sagen, was ist jetzt euer Gefühl? Ist das noch ein Vierkampf oder ist es jetzt schon nur noch ein Kampf um Platz 3?
Ich sage, es bleibt immer noch ein Vierkampf, wenn nicht sogar ein Fünfkampf. Auch Darmstadt, nur weil sie jetzt 3 Spiele verloren haben, sind meiner Meinung nach noch nicht abgeschrieben. Die sollten wir nicht vernachlässigen. Die Mannschaft von unserem Ex-Trainer, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, die können wir jetzt dran, so einen Haken hintersetzen, genau.
Ja.
Aber hier, ich sag's nochmal, ne, wir haben da so viele direkte Duelle, alle spielen gefühlt noch gegeneinander. Da passiert noch einiges. Auch wenn sich Schalke jetzt vielleicht so ein bisschen absetzt, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass vielleicht auch Darmstadt nochmal an den Platz 3 klopft.
Dann müssten sie aber ja auch an uns vorbei. Also ich glaube nicht, dass Darmstadt nochmal Paderborn fängt, da oben. Die haben ja immerhin jetzt 8 Punkte Vorsprung.
Nee, also Paderborn, dass die Paderborn schnappen, das glaube ich auch nicht, aber
Platz drei kämpfen sie mit.
Würde ich sie noch mit auf die Karte schreiben, definitiv.
Ich habe mir mal so ein bisschen nochmal rausgeschrieben, ich meine, es kommt jetzt wirklich Crunch-Time, wenn man das mal so sagen will. Ja. Und würde mit euch, wie gesagt, gerne mal die Endplatzierung von 96 tippen, also jetzt wird's ernst. Wir kennen alle die Spiele, die jetzt auf uns warten, Karlsruhe auswärts, Münster zu Hause, Bochum auswärts, Nürnberg dann zum Finale am 34. Spieltag. Und ich will einfach mal ein bisschen Überblick geben, was den anderen Teams noch so bevorsteht, die über uns stehen. Darmstadt habe ich mir jetzt nicht explizit angeguckt. Elversberg hat 1 Punkt Vorsprung, spielt aber eben jetzt beim nächsten Spieltag auswärts gegen Darmstadt, dann zu Hause gegen Paderborn, dann auswärts gegen Düsseldorf, was bei der Tabellensituation für Düsseldorf auch nochmal heiß werden könnte.
Wollen wir da kurz mal drauf eingehen? Habt ihr die letzten Spiele von Düsseldorf auf dem Schirm? Mhm. Die sind so am Arsch.
Ja,
die komplett. Sind so am Arsch.
Sie werden genau leider für Sie relativ oft jetzt in dieser Aufzählung genannt. Elversberg hat das Finale zu Hause gegen Münster. So, also ich würde sagen, wir müssen am 33. Spieltag vor Elversberg stehen, weil gegen Münster werden sie zu Hause nicht verlieren. Da können wir dann gegen Nürnberg so viel machen, wie wir wollen. Paderborn spielt jetzt zu Hause gegen Schalke. Hat jetzt für uns erstmal keine großen Auswirkungen, weil wir nicht an keinen von beiden vorbeiziehen können. Aber ist natürlich schon interessant, was dann da oben passiert, ob sich jetzt einer wirklich absetzen kann. Also Schalke in dem Fall. Dann spielen sie auswärts gegen Elversberg. Gegen heimstarke Elversberger. Auch da werden wieder Punkte gelassen vor uns. Dann geht es zu Hause gegen HSC und zum Finale gegen Darmstadt. Also du sagst es richtig, Paderborn hat ein richtiges Brett vor sich. Jetzt habe ich schon über unsere Spielanalyse hinweg von der Mentalität von Paderborn geschwärmt. Ich glaube, dass die sich da oben drin halten können. Und Schalke aktuell auf Platz 1 mit 61 Punkten spielt eben gegen Paderborn. Dann zu Hause gegen Düsseldorf, auswärts gegen Nürnberg. Und dann gegen Peine Ost am 34. Spieltag. Ich hatte mir so vorgestellt, könnte ganz spannend werden, wenn die Schalker in Nürnberg aufsteigen. Die sind doch eng befreundet, oder?
Mhm. Ja, willst du einen großen Suff geben?
Welcher Spieltag?
33.
33. Genau.
Ich sag, die sind vorher aufgestiegen.
Ja, das kann auch gut sein. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich finde,
aber trotzdem können sie dann saufen.
Die Frage gegen Paderborn, was da passieren wird. Ich glaube noch nicht, dass Düsseldorf so abgeschrieben ist. Also das könnte für Schalke auch nochmal schwer werden. Spannend wird es natürlich, ob sie Peine Ost am Ende runterschießen, am 34. Spieltag.
Boah, ich glaube, die haben da alle noch Restpromille von der Party in Nürnberg. Ich glaube, da kann kein Spieler mehr gerade auslaufen. Könnte Peine Ost seine Karten spielen?
Vielleicht. Ich habe mal die Abschlusstabelle getippt. Ich nenne euch jetzt einfach mal nur Punkte und Aufsteiger. Bei mir steigen Schalke und Paderborn direkt mit 68 Punkten auf. Und Hannover 96 schließt mit 64 Punkten ab. Das heißt, meine Prediction wäre, wir gewinnen 3 Spiele. Und spielen nur einmal unentschieden in den letzten 4 Spielen dieser Saison. Und ich glaube, wir spielen gegen Bochum unentschieden auswärts und werden dann gegen Nürnberg den Platz 3 klar machen. Und dann geht es für uns ab in die Relegation. Meine Tippliste sieht übrigens vor, dass Düsseldorf unten Relegation spielt und Braunschweig und Münster direkt absteigen.
Ja, das wäre... Würden wir, glaube ich, alle unterschreiben. Aber ich glaube, du bist sehr optimistisch mit Blick auf Paderborn, dass die relativ viele Punkte holen, oder?
Ja, ich muss sagen, es ist auch ein bisschen gefärbt, weil ich, glaube ich, zur Halbserie getippt habe, dass Paderborn aufsteigt.
Ah, okay. Also du willst an deiner Prediction festhalten.
Genau, ich will
an
meiner Prediction festhalten. Deswegen mache ich Paderborn stark gerade.
Ich tendiere tatsächlich dazu, dass Paderborn nicht so viele Punkte holt, weil sie A, in Darmstadt noch spielen und ich glaube auch in Elversberg. Guck mal auf deine Liste.
Richtig.
In Elversberg und in Darmstadt. Ich glaube nicht, dass die da jeweils 3 Punkte holen. Aber gut, wir werden sehen. Wir
was haben ist ja denn dein Tipp für 96, was sie in den 4 Spielen jetzt noch machen?
Ich sage, du hast 10 Punkte getippt, ne?
Mhm.
Dann kann ich ja keine 10 Punkte tippen. 9 Punkte werde ich nicht tippen. Ja, komm, machen wir jetzt 12. Ich sage, wir holen 12 Punkte und werden Zweiter.
In meiner Rechnung wären wir dann übrigens trotzdem Dritter. Muss ich dich enttäuschen.
Nee, ich bin ja auch anderer Meinung bezogen auf Paderborn.
Genau.
Ah ja, okay.
Okay, jetzt hast du mir meine Prediction vorweggenommen.
Echt?
Ich dachte nämlich, dass du dich vielleicht auf 8 einschießt.
Nee, kann ich nicht.
Nee, sollst du ja auch gar nicht. Ist ja auch vollkommen okay. Ich sage nämlich, wir holen auch 12 Punkte aus den letzten Spielen, aus den letzten 4 Spielen, steigen am 34. Spieltag auf. Paderborn holt nämlich noch 6 Punkte. Und wir schaffen es aufgrund also gleiche Punktzahl mit Paderborn, beide 66 Punkte und wir schaffen es mit einem besseren Torverhältnis auf Platz 2 zu landen. Aktuell trennen uns drei Tore. Das heißt, wir müssen noch drei Tore aufholen in der Tordifferenz. Das schaffen wir aber durch unsere vier Siege.
Ja,
und schaffen es dann am 34. Spieltag auf Platz 2 zu landen mit einem, mit zwei Toren besserem Torverhältnis.
Krass.
Ja.
Und ich, also das wäre absoluter Nervenkitzel am letzten Spieltag. Ja, ne? Wenn es ums Torverhältnis geht, dann, boah, Hilfe.
Ja, mein Bauchgefühl sagt tatsächlich auch, dass wir uns in den Heimspielen schwerer tun werden als in den Auswärtsspielen.
Also ich versuche auch alles zu manifestieren, um irgendwie nicht in eine Relegation gehen zu müssen.
Weißt du, wie ich es mir schönrede? Ich glaube an Karma und wir haben einfach diese Saison, haben wir so viele
Scheißentscheidungen
Punkte liegen gelassen aufgrund von irgendwelchen Einflüssen von außen, wofür wir eigentlich tendenziell gar nichts können. Ich glaube einfach an Karma und ich sage, Karma wird es richten zum Ende der Saison.
Ja, und wir müssen uns dafür belohnen, dass wir jetzt diese Spiele gegen die oben echt so gut bestritten haben. Und wenn wir daran anknüpfen und so Fußball spielen wie die letzten Spiele, dann kann da meiner Meinung nach keiner mithalten, gegen die wir jetzt noch spielen.
Kleiner Wermutstropfen, 2016-17 sind wir mit 67 Punkten auf Platz 2 aufgestiegen. Die können wir schon gar nicht mehr erreichen. Also
Nürnberg macht mir übrigens am meisten Sorge.
Ja?
Echt? Letzter Spieltag? Boah.
Nee, ich glaube Bochum wird schwer.
Okay.
Ist so mein Gefühl. Na gut, aber dann gehen wir doch mal mit dem guten Gefühl raus, dass wir hier alle am Tisch nicht glauben, dass wir diese Saison nochmal über eine Niederlage sprechen müssen. Machen wir auch echt super ungern, aber zum Glück in dieser Saison ja auch relativ selten.
Was tippt ihr denn?
Ich tippe Platz 3 am Ende.
Nee, ich meine Samstag.
Ach so. Habt ihr die Endplatzierung eigentlich schon gesagt gerade?
Ja, Zweiter. Ja,
Zweiter. Wir gewinnen 3-0.
Was soll das?
Oh, das ist auch dein Tipp?
Wir haben 3-0 auswärts.
Ja. Wir haben nicht drüber gesprochen, tatsächlich. Ich habe meine Tipprunde im Büro, da habe ich heute Morgen direkt schon 3-0 an die Tafel geschrieben.
Mhm. Doppelpack Kellmann, Bundu macht ein.
Also heißt es zweimal 3-0?
Ja.
Lass mal das durchgehen?
Ja, ich kann nicht zweimal unterschiedlich tippen, ich muss meiner Linie treu bleiben.
Ja, ist auch
okay. Auch wenn, ja, alles gut, dann gehen wir Hand in Hand in den Spieltag.
Perfekt.
Doch gut.
Hand in Hand für Norddeutschland. also ich sage, wir gewinnen 2-1.
Okay.
Mal gucken, was Henne sagt. An dieser Stelle an euch die Hörerfrage schon mal vorweg. Was glaubt ihr denn? Wo landen wir am Ende der Saison? Wir werden euch eine Abstimmung reinschicken. Ihr müsst es uns dann nicht schreiben. Wir schreiben mal Platz 1 bis 4 rein. Sind wir mal so mutig und sagen, Fünfter werden wir nicht mehr. Genau, schlechtestenfalls gibt es dann halt die Medaille aus Metall und eine neue Saison in der zweiten Liga nächstes Jahr. Aber auch das würde uns ja einfach gemeinsam wieder Spaß machen.
Wie ist denn eure Meinung zu einem Relegationsspiel? Geht ihr da mit gutem Gefühl rein oder eher mit negativem Gefühl?
Hey, ich bin ja jemand, der gerne Statistiken liest, sich durch Statistiken wühlt und gerne so Datenanalyse betreibt. Und da ist natürlich die Statistik von Relegationsspielen als Aufsteiger gegen Absteiger aus der ersten Liga nie gut.
Ja, das stimmt.
Deswegen versuche ich das irgendwie erstmal aus meinem Kopf zu streichen und wenn es dann soweit ist, gewinnen wir trotzdem.
Ich finde, es ist auch ein unfaires System, so, aber trotzdem würde ich es gerne mal erleben. Also das gehört für mich
krass.
So ein bisschen auf die Bucketlist noch, die ich mit 96 noch erleben möchte. Und dann wünsche ich mir natürlich den Aufstieg und jetzt gucken wir mal so ein bisschen nach oben, wer es so sein könnte. Und das wird dann ja, wenn es nicht St. Pauli wie jetzt aktuell ist, entweder Wolfsburg oder tatsächlich sogar der HSV oder sogar Werder. Und ich habe jetzt Platz 3 getippt und hoffe in allererster Linie nicht, dass wir gegen eine Hamburger Mannschaft spielen, weil gegen den HSV möchte ich nicht um die Liga kämpfen und gegen St. Pauli, glaube ich, wird es einfach super schwer, weil die alle noch zweite Liga spielen können. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass so ein VfL Wolfsburg das nicht hinkriegt. So, und dann wird es ja richtig Spaß machen.
Oh ja, das stimmt. Ich wollte die ganze Saison eigentlich gerne ein Pflichtspiel gegen den Erstligisten sehen, weil ich finde es extrem spannend, wie unser Fußball vielleicht gegen als Underdog gegen so einen Erstligisten funktionieren würde. Hätte ich lieber im Pokal genommen als in der Relegation, muss ich gestehen. Mhm. Also in der Relegation.
Aber im Pokal spielen wir ja gar nicht mit.
Regelhaft. Genau, klar. Da disqualifizieren wir uns ja immer eigenständig in Runde 1.
Ja, wir konzentrieren uns auf die Liga, muss man sagen.
Ja, klar.
Ja. Naja, ich bin gespannt.
Wir auch.
Gegneranalyse, jetzt kommt der KSC. Wir haben ja schon mal getippt.
Ja.
Und, was erwartet uns da, Hannes?
Ich gehe das mal ganz schnell durch, weil ich glaube, wir sind schon relativ ausgeufert und sehr detailliert die Themen durchgegangen. Deswegen möchte ich Karlsruhe mit euch einmal überfliegen. Ist aktuell auf Platz 8 mit 40 Punkten, hat jetzt zuletzt 3-0 relativ deutlich in Elversberg verloren. Karlsruhe ist deutlich heimstärker, als sie auswärts auftreten. Mhm. Auswärts sind sie auf Platz 14. Sechster sind sie in der Heimtabelle. Mit 1,57 Toren, die sie pro Spiel schießen, sind sie leicht über dem Durchschnitt, aber das ist eigentlich nicht erwähnenswert. Ich glaube, der Ligadurchschnitt liegt bei 1,47. Mhm. Mit 1,87 Gegentoren sind sie allerdings deutlich anfälliger als der Durchschnitt in der Liga. Und ja, Players to Watch oder der wichtigste Spieler, ich glaube auch, muss man einfach sagen, der beste, einer der besten Zweitligaspieler ist Vanicek, aktuell mit 23 Scorerpunkten, davon 14 Toren. Völlig verrückt und der hält sein Niveau ja jetzt mittlerweile schon über Jahre.
Das stimmt.
Und ich glaube, der wird auch in der zweiten Liga irgendwann aufhören. Der ist prädestiniert für diese zweite Bundesliga. Genau, dann ist noch zu erwähnen, dass Eichner, also der Trainer Eichner, am Ende der Saison aufhört. Das ist schon bestätigt. Der bringt jetzt noch die letzten 4 Spiele mit Karlsruhe über die Bühne. Hab da jetzt erstmal keinen Take zu, ob das irgendwie wichtig ist. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr happy mit ihm. Das heißt, was man eher sagen könnte, ist, dass die versuchen, mit ihm jetzt noch einen persönlichen Saisonabschied zu haben, was es uns nicht unbedingt leichter macht. Und ihr kennt ihn, Mario Eggimann, aktuell dort Sportdirektor, und Marcel Franke und Sebastian Jung als ehemalige 96-Spieler in deren Reihen.
Ja, mit welcher Elf gehen wir rein? Ich hatte ja schon leicht angeteasert, dass ich auf jeden Fall Bundu in meiner ersten Elf sehe. Ich beginne mal hinten, klar, Tor neu. Verteidigung macht mir Kummer. Ich habe echt nach dem Spiel von Gita Probleme damit, ihn aufzustellen, obwohl ich überhaupt kein Freund davon bin, Leopold nach hinten zu ziehen. Ich entscheide mich aber tatsächlich für Leopold. Ich habe so ein bisschen, so einen kleinen Vertrauensbruch nach Samstag mit dem Virgil, weil ich mir immer noch nicht erklären kann, wie man so oft solche Bälle in Gegners Fuß spielt. Ja, links Okon, rechts Allgäuer sollte gesetzt sein. Würde auf jeden Fall links auch wieder mit Neubauer starten und rechts mit Aseko auf der 6. Dadurch, dass Leopold nach hinten zieht, haben wir Platz für STT, der die defensivere Rolle einnimmt. Und auf der 10 entsteht Raum für Taibi. Mhm. Wenn ich Leopold nicht nach hinten gezogen hätte, dann wäre Taibi wahrscheinlich auf der Bank gelandet. So haben wir die Möglichkeit, dem Jungen nochmal eine Chance zu geben. Vielleicht nur in der ersten Halbzeit, das wird sich zeigen. Ja, vorne links würde ich mit Hüseyin reingehen und vorne rechts mit Bundu. Yokota fand ich nicht so den Wirbelwind, wie wir ihn kannten. Den kann man dann vielleicht noch so in einer Halbzeit bringen, wenn es nicht so läuft, oder in der 60. Da hat der Impact, das kennen wir, und vorne ganz klar
Nielsen.
Harvard. Oi. Nein, natürlich unsere finnische Brechstange, Kellmann.
Ja, der jetzt auch keine einfachen Spiele hinter sich hatte, und ich hoffe und ich bin mir
Knotenlöser.
Sicher. Knotenlöser, genau. Der wird jetzt uns das Ding mit einem Doppelpack, wird er uns diesen Auswärtssieg bescheren.
Ja, ich werde ihm den Spieltag nicht nochmal versauen, weil ich habe ja vom letzten Spieltag getippt, der trifft 3-mal. Deswegen sage ich jetzt gar nichts.
Er sagt 4-mal, dann trifft er 2-mal.
Nee, ich sage, er macht ein Eigentor, vielleicht trifft er dann 3-mal.
Okay. Geil.
Und der Spieltag, wir haben ja schon ein bisschen vorausgeschaut, was die Top-Mannschaften angeht.
Wird heiß, ne?
Wird der heiß, Spieltag genau. Wird
brutal, ja.
Aber auch für die unten geht es ja um einiges, ne?
Definitiv. Also wir gehen rein in den Freitag mit direkten einem Abstiegskracher. Fortuna Düsseldorf spielt zu Hause gegen Dresden. Dresden Platz 3 in der Rückrundentabelle, trifft jetzt auf Düsseldorf, die halt wirklich in die Bredouille kommen, langsam. Die haben echt krasses Restprogramm. Und einen neuen Trainer, der nicht so wirklich den Effekt bringt, wie erhofft. Das wird auf jeden Fall am Freitagabend schon direkt ein richtig geiles Spiel. Und ja, danach kommt noch ein Spiel mit einem Verein auf dem Platz, der uns eher weniger interessiert. Peine Ost spielt auswärts in Kaiserslautern. Da hoffen wir auf einen Heimsieg von den Roten Teufeln, damit die...
Lieberknecht gegen seine alte Liebe.
Oh ja. Oh, da habe ich ja echt gar kein Mitleid mit dem Kerl.
Nee. Ja, vielleicht spielen die auch nur 0 mit 2 Verletzungen oder so. Das
ja, mal gucken. Für Lautern geht es um nichts, ne?
Ach, ich finde die beide unerträglich. Na gut.
Definitiv. Ja, Samstag geht's dann weiter mit unserem Auswärtsspiel in Karlsruhe. Die Hertha spielt zu Hause gegen Kiel und Münster spielt gegen Bielefeld, ebenfalls ein kleiner Abstiegskrimi.
Derby.
Und das auch noch ein Derby. Also da, boah, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel wert. Da würde ich sogar, wenn ich kein 96-Fan wäre, bin, würde ich da wahrscheinlich sogar auf die Konferenz verzichten und mir das Spiel angucken. Ja, ja, Samstagabend haben wir gerade schon drüber gesprochen. Darmstadt mal wieder mit einem Topspiel zu Hause gegen Elversberg. Also da ganz klar, für Darmstadt geht es um die Wurst. Wenn sie das Spiel vergeigen, dann ist es auf jeden Fall Hopfen und Malz verloren. Umso interessanter wird es natürlich, weil Elversberg die Punkte braucht, um oben drin zu bleiben.
Es ist dann auch das letzte Topspiel von Darmstadt.
Na endlich.
Ne? Nummer 8 reicht dann auch.
Ja, also 8 ist schon, sind schon 7 zu viel, meiner Meinung nach. Ja, dann geht es Sonntag weiter, wieder mit einem kleinen Abstiegskrimi, und zwar spielt Bochum zu Hause gegen Fürth. Die Bochumer, die waren ja irgendwo immer so im Mittelfeld, haben sich aber jetzt immer weiter nach unten gerobbt. Und die fangen jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen an zu schwimmen. Fürth gut drauf, haben das Heimspiel gegen Darmstadt gezogen in der letzten Minute. Dreierpack, Footcoy, kann man mal so machen. Mhm. Dann spielt Nürnberg noch zu Hause gegen Magdeburg. Und Sonntag das dritte Spiel, ebenfalls der Kracher des Spieltages, Paderborn, Heimspiel gegen Schalke.
Ja, spannender Spieltag.
Definitiv. Also ja, es gibt einiges her.
Also ich,
sowohl für oben als auch für unten.
Jeden Spieltag sind jetzt Entscheidungen drin. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Kann man gut mitfiebern, ne? Also uns am Samstag zu gucken, dann Samstagabend Darmstadt-Elversberg und Sonntag dann nochmal sich Paderborn gegen Schalke zu Gemüte zu führen.
Ja, also mich stimmt es wirklich positiv, muss ich sagen. Wir legen vor, wir legen nicht nach. Das liegt uns ja irgendwo auch besser.
Stimmt, ja.
Dann hast du dir direkt ein Duell, sprich es vorprogrammiert, dass Punkte liegen gelassen werden. Wenn wir einen Dreier holen, dann sieht die Tabelle nächsten Montag, wenn wir uns treffen, schon wieder ganz anders aus.
Hoffentlich.
Lass uns nochmal kurz sprechen. Heute kam auf, dass unsere drei Leihspieler, Gindorf in Aachen, Rochelt in Bielefeld und Sterner bei Dresden, in der kommenden Saison wieder zu 96 zurückkehren werden. Nur mal kurz eure Takes, euer Gefühl dazu?
Also meiner Meinung nach kehren sie vertraglich erstmal zu 96 wieder zurück. Meiner Meinung nach ist das sehr diplomatisch ausgedrückt von unserem Sportdirektor Ralf Becker. Ich habe die Vermutung, dass wir das so nicht so wirklich mit denen geplant wird, sondern dass einfach nur vertragliche Hintergründe hat, dass erstmal klar auf die vertragliche Situation sich berufen wird, auch wahrscheinlich, um sich Raum einzuräumen, um ins Pokern zu gehen mit den Vereinen, die Interesse haben werden, weil Dresden wird Interesse an Sterne haben, da bin ich mir zu 100% sicher. Mhm. Für Gindorf wird es einen Markt geben. Er ist nicht der Spielertyp für Tietz, das hat Tietz öfter gesagt. Und ja, Rochelt, na gut, den weiß ich jetzt nicht ganz einzuordnen.
Gibt es da einen Markt für?
Ja, muss ich mich vorsichtig ausdrücken.
Wenn Elversberg aufsteigt, nehmen sie ihn vielleicht.
Ich glaube, für Rochelt gibt es keinen Markt und ich glaube auch, dass Rochelt keine Rolle mehr bei uns spielen wird. Aber ja, vielleicht kriegt man ja noch einen Taler für ihn.
Ja, Lars Gindorf, beeindruckend, ne? 32 Scorerpunkte.
Wirklich gut,
ja. Ich glaube, 22 Buden gemacht und 10 Assists.
Wieder Doppelpack am Wochenende.
Ne? Wahnsinn, ne? 750.000 Euro Marktwert bei Gindorf ist jetzt... Pokert 96 wahrscheinlich auch nochmal drauf, dass es ein bisschen mehr wird zum Ende der Saison und die da noch ein bisschen mehr Kohle rausholen könnten, wenn sie den irgendwie veräußern, weil für 750.000 Euro ist jetzt irgendwie auch noch nicht so das Gelbe vom Ei.
Also Gindorf ist natürlich auch ein Faktor, ne? Und es gab mal Interviews von ihm, wo er, glaube ich, so schon durch die Blume gesagt hat, dass er nicht so das Interesse daran hat, zurückzukommen zu 96. Wenn der Trainer der gleiche bleibt, weil ja im Sommer nicht auf ihn gebaut wurde. Das hat er ja auch klar vernommen. Und warum sollte sich die Situation dann für ihn ändern? Es ist halt einfach spielertypabhängig. Das Profil ist halt leider nicht das, was ein Tietz so haben möchte. Hat er ja ganz klar auch so gesagt. Von daher, es war halt auch für ihn, ne? Also mich freut es für ihn, dass er diesen Schritt zu Aachen gegangen ist. Mich freut es auch unfassbar für ihn, dass er da so, so scored. Von daher, ey, alles cool.
Also ich glaube, dass Gindorf nächstes Jahr eine Rolle spielt bei uns. Einfach weil neben dem pressenden Stürmer Pichler, dem Stoßstürmer Kellmann, der Schattenstürmer fehlt. Und das spielt er bei Aachen richtig gut. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er dann zum Kader gehört.
Ist die Frage, ob er Bock hat darauf, irgendwie die dritte Wahl zu sein.
Ja, ich gehe schon davon aus, dass er, dass Vereine auf ihn zugehen werden, die werden ihm perspektivisch mehr Spielzeit bieten als wir, zumal wenn da halt wirklich, sagen wir mal, 1 Million Ablöse fließt. Es macht ja kein Zweitligist, der ihn dann auf die Bank setzt.
Alright, jetzt haben wir euch sehr viel und sehr lang erzählt. Vielen Dank nochmal, dass ihr uns markiert habt bei Instagram auf den Choreos und auf euren Choreo-Fotos. Das haben wir schön verteilt, habt hoffentlich alle gesehen. Genau, denkt an unsere neue Hörerfrage. Ne? Wir wollen wissen, wo landet am Ende unser geliebter Verein nach dem 34. Spieltag. Wir sind sehr gespannt. Bislang wart ihr ja eine sehr positive Community, deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr alle auf den Aufstieg klickt. Aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Genau, schreibt uns, meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwie Ideen habt. Folgt uns bei Instagram und gebt uns schön 5 Sterne da, wo es überall geht.
Und kauft Karten für Münster. Nächste Woche gibt's Geld. Ich weiß, dass aktuell die Prio eher auf Nürnberg lag. Nächste Woche gibt's Geld.
Ja.
Macht die Hütte voll gegen Münster. Die Jungs brauchen uns.
Ja, unbedingt.
Guter Take.
Sehr guter Take. Und dann hören wir uns wieder am kommenden Dienstag.
Ciao. Ciao.